Und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Mick Klöcker und ihr hört Folge 17 von Neben der Spur. Ich bin gerade erst zurück aus einem sehr schönen, wenn natürlich auch immer zu kurzen Urlaub in Italien, genauer Neapel. Und natürlich als top organisierter Podcaster mit ausgeprägtem Verantwortungsgefühl hatte ich bereits im Vorfeld Ideen und Material für die nächste Folge zusammengetragen. Aber wie das dann so ist, dann kam mal wieder die Realität dazwischen oder besser das britische Oberhaus, der Titel reißt es schon an, weshalb wir die angedachte Folge, die uns mal wieder in Richtung Asien geleitet hätte, heute noch einmal etwas aufschieben und uns stattdessen mit aktuellen Entwicklungen in Europa bzw. zwischen Europa und Afrika befassen werden. Bevor wir damit aber starten, einmal vorweg, weil beim letzten Mal habe ich es, glaube ich, vergessen und es ist ja auch einfach gut, es mal ab und zu anzusagen, glaube ich. Vielen, vielen Dank für die Mails und das Feedback, die mich wieder erreicht haben. Wie immer, ich nehme die Ideen und Anregungen auf, damit wir diesen Podcast hier gemeinsam weiter optimieren können und ich euch den maximalen Hörgenuss bieten kann. Ihr werdet dann merken, ob das auch gelingt. Und noch viel größeren Dank an alle, die diesen Podcast bereits finanziell unterstützen. Ich freue mich immer sehr, wenn neue Leute dazukommen oder ihr mir auch zu euren Überweisungen kleine Anmerkungen schreibt, wenn euch Folgen oder das Projekt als Ganzes überzeugt haben. Der Podcast wächst und das ist ein gutes Gefühl, also fühlt euch bitte alle angesprochen, die schon unterstützen oder das noch vorhaben. Ihr macht das hier und in der Zukunft hoffentlich noch mehr möglich. Also nochmal vielen, vielen Dank. Und für alle, die noch unterstützen wollen, Informationen, wie ihr Abonnenten bei Steady werden könnt oder diesen Podcast anderweitig finanziell unterstützen könnt, findet ihr in den Shownotes, wie schon bekannt. Ansonsten vorweg noch drei Verweise, bevor wir gleich loslegen. Erstens im aktuellen Alias Fernsehpodcast. Ich hoffe, es ist noch der aktuelle, wenn diese Folge hier erscheint. Ich werde euch die Folge so oder so nochmal verlinken. Haben Stefan Schulz und ich über die Entwicklungen in Nahost zwischen Iran und Israel gesprochen. Wenn da also eine Einschätzung interessiert, ich werde den Podcast nochmal verlinken. Und zudem auch noch eine Folge von Katz, dem kritischen Filmpodcast, wo ich das Vergnügen hatte, mit Christian Eichler über den neuen Alex Garland-Film Civil War zu sprechen, Kriegsfotografie und die Darstellung des Krieges im US-Kino. Hört da doch auch gerne mal rein, das würde uns beide, glaube ich, sehr freuen. Und zu guter Letzt, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, wir machen heute ein kleines Experiment. Ich hatte nämlich eigentlich gehofft, alles, was es zu sagen gibt, heute in eine Folge zu bekommen. Das hat aber leider nicht so geklappt. Weshalb ich mich entschieden habe, die Folge auf zwei Folgen aufzuteilen. In Teil 1 sprechen wir also heute mal über Europa, was wir ja hier selten genug machen. Und dann in der kommenden Folge, die ich dann auch versuchen werde, möglichst bald anzuschließen, einfach damit die Lücke für euch nicht zu groß wird, sprechen wir dann über die afrikanische Seite des Themas und auch Ruanda als Ganzes. Denn ich hätte das heute einfach sehr schade gefunden, wenn das Land dann schon mal in einer aktuellen Debatte eine Rolle spielt, wenn es auch bei uns dann einfach hinten runterfällt und wir irgendwie nur noch 10 Minuten haben, über das Land zu sprechen. Dafür ist es aus meiner Sicht zu spannend, dafür bietet es einfach zu viel an Geschichte und auch aktuellen Entwicklungen, nicht nur mit Blick auf das Thema, das wir heute behandeln. Und deshalb wird es dann eben entsprechend noch einmal eine Extra-Folge geben. Ich kann euch das also eben, wie gesagt, schon vorstellen. Heute machen wir Europa und beim nächsten Mal besprechen wir dann die afrikanische Seite des Themas. So. Das war's jetzt aber auch schon mit den Voranmerkungen und jetzt ab ans Werk, würde ich sagen, oder? Hören wir also zu Beginn gleich einmal in die entsprechenden Abendnachrichten der Tagesschau rein, die Ende April nach langem Ringen, ja zwischenzeitlich schien es ja schon fast aussichtslos, nun doch ein weiteres neues Kapitel in der ehrlicherweise unrühmlichen europäischen Migrationspolitik kundtaten, mit dessen unmittelbaren und langfristigen Auswirkungen wir uns dann heute befassen wollen.
Der britische Premier Sunak spricht von einem bahnbrechenden Gesetz im Kampf gegen irreguläre Migration, UN-Generalsekretär Guterres von einem gefährlichen Präzedenzfall. Es geht um den Plan der britischen Regierung, Migranten ohne Einreisepapiere ins ostafrikanische Ruanda abschieben zu können. Nach monatelangem Hin und Her hat der Gesetzentwurf nun die letzte parlamentarische Hürde genommen. Auch das Oberhaus stimmte zu.
Heute am frühen Morgen versuchen wieder viele Menschen, über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu kommen. Mindestens 5 sterben dabei. Die britische Regierung will die gefährlichen Überfahrten in Zukunft verhindern, indem sie Flüchtlinge nach Ruanda abschiebt, als Abschreckung. Ein entsprechendes Gesetz wurde in der Nacht im Parlament gebilligt.
Gut eine Minute. Mehr braucht man nicht, um das Thema anzureißen und bereits viele der Fragen und auch Differenzen aufzumachen, die uns heute beschäftigen sollen. Und anders als beim letzten Mal, als wir ein Thema behandelt haben, das medial eher zum kurzfristigen Amüsement gedient hat, diesmal geht es um einen politischen Aushandlungsprozess, heute vor allem innereuropäisch, aber auch zwischen Afrika und Europa, der nicht nur in allen relevanten überregionalen Tageszeitungen und das europaweit wieder auf Seite 1 prangte, sondern uns im größeren Rahmen ja bereits seit spätestens 2015 konstant begleitet. Das leidliche Thema der Migration, the gift that keeps on giving, vor allem weil keiner politisch in der Lage scheint, es alleine oder auch mit anderen in Anführungsstrichen zu lösen, was das dann auch immer bedeutet. Und zudem wir hier letztes Jahr ja auch schon einmal eine Folge aufgenommen haben, dem damals kurzfristigen Höhepunkt dieser Entwicklung in der Europäischen Union, einem neuen Migrationspaket, das das Problem ja nun eigentlich ein für alle Mal lösen sollte, inklusive kalkulierter Unmenschlichkeit, nie dagewesener Verantwortungsverschiebung der EU, Grenzlagern, mehr Geld und Kompetenzen für Frontex und immer so weiter. Alles in dem Bemühen, Europa sicher zu machen und vor allem Migration zu regulieren und zu kontrollieren. Ja, whatever it takes, weil sonst machen es ja die anderen. Womit die rechten und rechtsextremen politischen Parteien in ganz Europa gemeint sind, die sich bei keinem Thema so einig sind wie dem, dass die etablierten Parteien Europa wehrlos den Horden aus anderen Ländern überlassen wollen, vielleicht sogar der bewussten Umvolkung. Worauf diese dann wiederum mit allerlei Zugeständnissen an den rechten Populismus antworten, in der Hoffnung, die Wählerschaft doch noch irgendwie davon zu überzeugen, dass man selbst genauso hart sein kann wie das antimigrationspolitische Original. Doch, oh Wunder, längst scheint der alte Deal, der in seiner Umsetzung immer noch am Anfang steht und gerade erst verabschiedet wurde, schon wieder vergessen. Nichts da mit einer finalen Einigung, gesellschaftlicher Befriedung und politischem Kompromiss. Ganz im Gegenteil, muss man sogar sagen. Denn seit den ersten Nachrichten über diesen Deal vergangenes Jahr erlebte nicht nur die AfD bei uns wieder Höhenflüge, sondern längst werden auch wieder neue Ideen in die konstante politische Bastelei beim Thema Migration eingebracht. Ja, das kurze in Sätzen über schwer bewachte, mit Stacheldraht umzäunte Lager an den kargen Außengrenzen Europas ist gerade erst wieder einmal politisch folgenlos verpufft. Da tönt es schon wieder aus fast allen Ecken. Ordnung. Es muss endlich Ordnung her und ist der Migrant trotz Abschreckung und vor allem auch der besorgte Wähler trotz erheblicher Zugeständnisse nicht willig, na, dann braucht es eben Gewalt oder eben noch mehr Gewalt. Der aktuellste Vorstoß in dieser Entwicklung kommt nun aus Großbritannien, wo Premier Sunak nach einer extrem populistischen Kampagne, langen parlamentarischen Debatten, Ignoranz gegenüber der Gesetzeslage und medialem Dauerfeuer für und gegen den Vorschlag doch endlich sein Ruanda-Gesetz auf den Weg bringen konnte. Wie gerade gehört, für Sunak ein, Zitat, bahnbrechendes Gesetz, das nun endlich löst, was keinem zuvor möglich schien. Endlich Ausländer raus, aber rechtsverträglich. Zumindest irgendwie. Und insofern ist es auch nicht geschummelt, hier zu Beginn von einer europäischen Entwicklung zu sprechen, obwohl im Mittelpunkt doch Großbritannien steht, die längst nicht mehr in der EU sind. Denn das neue Gesetz wird in der EU und auch aus Deutschland teils schon sehnsüchtig beäugt und die Migrationsfrage bleibt ganz allgemein eine europäische. Auch das macht der Einspieler zum Anfang schon deutlich. Schließlich kommen die Menschen nicht via Flugzeug nach Großbritannien, sondern ja mit dem Schlauchboot aus Frankreich. Und auch mit Europa ist der Rahmen der internationalen Migrationsdebatte natürlich noch recht eng gefasst, Denn natürlich entstand auch die aktuelle Gesetzesinitiative in Großbritannien nicht aus dem Nichts, sondern ist geprägt von einer globalen Debatte und all der Migrationsforschung, Ideen zur Begrenzung und Abschreckung und entsprechenden Gesetzesentwürfen, die sie eben so hervorgebracht hat. Im konkreten Beispiel ein Konzept aus Australien, das nun schon erprobt und erfolgsversprechend in die europäische Migrationsdebatte eingeführt wurde. Und für uns bedeutet das heute, dass wir ein weiteres Mal die migrationspolitischen Diskurse in Europa und darüber hinaus etwas sortieren und Argumente für und gegen das neue Konzept prüfen müssen. Also verhindert der erneute Vorstoß, dass Menschen sterben bei gefährlichen Überfahrten, wie nun auch im Tagesthemenbeitrag als geradezu humanistisches Argument eingebracht wurde? Und löst das Gesetz zudem auch alte politische und gesellschaftliche Differenzen über die Kosten- und Sicherheitsfragen bei Migration auf? Oder ist es am Ende vielleicht nur ein politischer Papiertiger, zumindest mit Blick auf die großen Fragen, der im Kleinen vor allem mehr Leid für Migrierende und Flüchtende bedeutet und ihre Grundrechte in Frage stellt? Oder ist es vielleicht sogar beides? Auch das ist ja möglich. Also die Lösung einer konstant köchenden Debatte, aber zu einem sehr hohen menschlichen und auch finanziellen Preis. Und Achtung, Spoiler vorweg, ja, ich kann es mir nicht verkneifen und ich nehme es mir hier auch einfach raus. Ich halte dieses Gesetz für einigermaßen menschenfeindlich und zudem auch absolut bescheuert. Auch wenn wir natürlich trotzdem versuchen werden, uns die Argumente dafür einmal vorbehaltlos anzuschauen. Aber das ist eben auch der Grund, warum wir uns über zwei Folgen eben nicht nur damit befassen werden, was Europa da wieder ausheckt und uns dann damit begnügen, das doof zu finden, sondern uns in Folge 2 eben auch der großen Leerstelle widmen werden, die in der medialen Diskussion die vergangenen Wochen, geprägt von europäischen Befindlichkeiten, quasi unbehandelt blieb, nämlich dann Ruanda. Denn es redet, berichtet oder schreibt eigentlich keiner über das Land, dabei ist das Land doch wenigstens so sehr Teil dieser neuen Gesetzesinitiative wie Großbritannien. Neben den europäischen Fragen von, ja, mal zusammengefasst, Ordnung versus Menschlichkeit oder auch Gesetz, die wir heute behandeln werden, werden wir uns also auch noch den Fragen stellen, was hat eigentlich Ruanda von dem Deal, ist Ruanda nun sicher oder nicht? Und ein Land, dem man Menschen guten Gewissens überlassen kann? Und was bedeutet das eigentlich langfristig und vielleicht auch in größerer Dimension für das Verhältnis von Afrika und Europa, wenn solche Deals die Norm werden sollten? Sehr viel zu besprechen und einzuordnen also, weshalb ich mich, wie schon angerissen, eben auch dazu entschieden habe, das hier zu teilen. Aber wie immer, um hier erstmal Informationsgleichheit herzustellen, fangen wir heute bei der Frage an, was genau steht denn nun in dem Gesetz? Wie ist es entstanden? Und was soll es eigentlich erreichen? Premierminister Sunak will die Schlauchboote, die jedes Jahr zu Hunderten aus Frankreich Richtung Großbritannien über den Ärmelkanal übersetzen, also aufhalten. Denn allein vergangenes Jahr kamen über diesen Weg 30.000 Menschen nach Großbritannien, um dort nach Möglichkeit Asyl anzumelden. Und auch dieses Jahr waren es bereits zwischen Januar bis März über 4.500, so viele wie noch nie zuvor. Und diesen Trend will Sunak nun umkehren, psychologisch wie dann auch ganz praktisch, und dazu setzt er voll und ganz auf die abschreckende Wirkung seines neuen Gesetzes. Das genau genommen übrigens auch nicht Ruanda-Gesetz, sondern Safety of Rwanda, a Silent and Immigration Bill heißt. Seine Hoffnung: Wenn Geflüchtete beim Betreten der Boote künftig damit rechnen müssten, später nach Ruanda ausgeflogen zu werden, dann werden sie die Reise gar nicht erst antreten, denn eine Rückkehr nach Großbritannien ist dann so gut wie ausgeschlossen. Oder, um es in den Worten des Premierministers auszudrücken, es brauche eine, Zitat, grundlegende Veränderung des globalen Migrationssystems. Das Gesetz werde Migranten von der gefährlichen Überquerung des Ärmelkanals abhalten und das Geschäftsmodell der kriminellen Gangs brechen, die sie ausbeuten. Man mache den Menschen klar, wenn du illegal hierher kommst, kannst du nicht bleiben. In der Praxis bedeutet das dann konkret die Umsetzung eines sogenannten Asylpartnerschaftsabkommens zwischen Großbritannien und Ruanda. Ein Flüchtlingsdeal, der bereits auf den 13. April 2022 zurückgeht, als die Regierungen in London und Kigali eine erste Absichtserklärung unterzeichneten. Und diese umfasste bereits einen, Zitat, und Achtung, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil Behördensprech, Mechanismus zur Umsiedlung von Asylsuchenden, deren Gesuche das Vereinigte Königreich nicht behandelt, nach Ruanda, dass ihre Anträge behandeln und die Person nach Entscheidung entweder ansiedeln oder entfernen wird, im Einklang mit den ruandischen Gesetzen, der Flüchtlingskonvention und geltenden internationalen Standards. Also noch einmal kurz zusammengefasst, damit wir uns das zum Anfang wirklich einmal bewusst machen. Wer zukünftig von wo auch immer nach Großbritannien einreist, der oder die muss, Voraussetzung, die Papiere weisen nicht bereits einen besonderen Schutzstatus aus, dazu kommen wir auch gleich nochmal kurz, zum Beispiel von bestimmten Gruppen, die mit der Verfolgung rechnen müssen, für die soll es dann eine Art Notstandsgenehmigung geben, damit rechnen, ungeachtet von Alter, Geschlecht, Herkunft und Sprache, von der britischen Regierung nach Ruanda ausgeflogen zu werden. Wo dann erst einmal dort angekommen, ein Asylantrag bei der ruandischen Regierung gestellt werden kann, die dann gewissenhaft prüfen soll und in der Folge eigenverantwortlich entscheidet, die Asylsuchenden anzusiedeln oder eben auch nicht. Wobei, darauf können wir dann gleich hinweisen, nicht so ganz klar ist, was dann mit ihnen passiert, nachdem sie eben nicht angesiedelt, sondern entfernt wurden, sollte sich Ruanda dagegen entscheiden, ihnen Asyl zu gewähren. Eine Rückkehr nach Großbritannien, auch nach Anerkennung des Asylgesuchts, ist allerdings grundsätzlich nicht vorgesehen. Ein kleines, aber entscheidendes Detail, das auch in der Berichterstattung leicht unterging, weshalb wir es hier auch noch einmal betonen, die Rückreise nach Europa ist quasi ausgeschlossen. Und wenn man sich dieses Gesetz einmal, wie wir es jetzt gemacht haben, kurz bewusst vor Augen führt, dann sollte eigentlich selbst dem Unvoreingenommensten klar sein, dass mit dieser Idee doch zumindest mal viele Fragen verbunden sind. Nur um mal ein paar anzureißen, ist das im Einklang mit europäischen und internationalen Gesetzen? Werden also Menschen und Grundrechte geachtet, wenn man Menschen in ein für sie unbekanntes Land abschiebt, ohne ihre Zustimmung, ohne einen Hintergrund, der sie irgendwie mit dem Land verbindet? Wie soll man 30.000 Menschen im Jahr erfassen, festhalten und dann auch ausfliegen? Wie garantiert man die rechtmäßige Behandlung der Asylsuchenden und ihrer Anträge in Großbritannien, aber dann vor allem auch Ruanda? Naja, und immer so weiter. Weshalb es dann wohl auch kein Wunder war, dass der Vorschlag nicht nur skeptisch beäugt wurde im Land wie außerhalb, sondern sich eben auch 2 Jahre in the making befand, inklusive einer hitzigen parlamentarischen und außerparlamentarischen Debatte, die die Regierung bis zum höchsten Gericht des Landes und auch noch darüber hinaus geführt hat. Und wir wollen uns jetzt nicht zu lange mit, sind wir ehrlich, ermüdender und in vielen Fällen auch irgendwie zunehmend lächerlicher britischer Politik aufhalten. Aber ich glaube, es ist trotzdem zwingend, dass wir uns daher zumindest einen kurzen Überblick verschaffen, in welchem Umfeld dieses Gesetz eigentlich entstanden ist. Denn den Tories und auch Sunak, denen geht's nicht allzu gut. Man könnte sogar sagen, absolut miserabel. Die Umfragewerte für den Premier und seine Partei befinden sich auf einem absoluten Tiefpunkt, was nicht zuletzt die gerade erst stattgefundenen Kommunalwahlen Anfang diesen Monats dann auch bestätigten, die geradezu eine Jahrhundertniederlage für die Partei darstellten, das schlechteste Ergebnis seit 40 Jahren und das, obwohl auch Labour längst nicht all jene auffängt, die sich von den Tories in den vergangenen Jahren abgewandt haben. Um bis zu 32% brachen die Stimmanteile der Tories ein und die Partei verlor fast die Hälfte ihrer zu verteidigenden 1000 Sitze in den Kommunen, darunter auch prestigeträchtige Bürgermeisterämter, die zum Teil seit Jahrzehnten durch die Tories besetzt wurden. Und es ist damit zu rechnen, dass diese Negativspirale für die Tories auch bis zu den anstehenden Parlamentswahlen im Herbst diesen Jahres und darüber hinaus wohl auch weiter anhalten wird. Was eigentlich auch für keinen der Beteiligten eine große Überraschung darstellen sollte, denn Sunak gehört nicht nur, und das will in Großbritannien wirklich etwas heißen, zu den unbeliebtesten Premiers aller Zeiten, sondern hat das Land auch bereits Ende letzten Jahres unter seiner Regierung erneut in die Rezession geführt. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte von Oktober bis Dezember um 0,3% zum Vorquartal und dieses Minus im vierten Quartal war damit das größte seit Anfang 2021, als noch neue Corona-Beschränkungen die Konjunktur abwirken. Und damit sogar noch weitaus schlechter als von vielen Ökonominnen im Voraus angenommen. Grund für die Rezession ist vor allem die hohe Inflation. Derzeit liegt die Teuerungsrate mit 4% ungefähr doppelt so hoch wie von der Zentralbank angestrebt. Und das dämpft eben auch die Kaufkraft der Verbraucher bereits signifikant. Erst recht nach den Krisenjahren, die das Land eh schon hinter sich hat. Um die Inflation zu drücken, hat die Bank of England ihre Zinsen daher stark erhöht. Das macht jedoch Investitionen teuer, etwa in Bauten und Maschinen und in der Folge Schwäche in Industrie, Baugewerbe und Großhandel. Und auch die Verbraucherinnendaten zeigen einen deutlichen Rückgang, nicht nur von Kaufkraft, sondern auch allgemeiner Stimmung im Land. Die Zukunft sieht für viele also gerade nicht allzu rosig aus, auch nicht für die Tories, die allerdings dennoch fahrig, unvorbereitet und teils geradezu desinteressiert in eine politische und wirtschaftliche Krise nach der anderen zu schlittern scheinen. Erst vor wenigen Tagen machte Sunak einen neuen politischen Vorstoß, ganz im Sinne des neoliberalen Mantras seiner Partei, nämlich Steuergeschenke vor allem für Superreiche. Eine, sagen wir mal, überraschende und denken uns idiotische Antwort, politisch wie faktisch, in einer Gesamtsituation, in der sich immer mehr Menschen aus der Mittelschicht von der ehemaligen Mittelschichtspartei der Tories und ihrem Milliardär als Premier abwenden und de facto auch der Lebensstandard und die Hoffnung auf einen allgemeinen Aufschwung zunehmend schwinden. Sunak selbst scheint allerdings andere Sorgen zu haben, als sein Image und das seiner Partei aufzupolieren, zumindest über Versuche, den wirtschaftlichen Zerfall der britischen Mittelschicht irgendwie aufzuhalten. Seine Aufmerksamkeit ist vielmehr nach innen gerichtet, in die brodelnde Partei selbst, die sich zunehmend zerlegt, getrieben von rechten und wirtschaftsliberalen Hardlinern sowie der Konkurrenz vom erstarkenden rechten politischen Rand außerhalb der Partei. Zu den diversen Grüppchen in der Tory-Fraktion zählen zum Beispiel eingefleischte Fans des gescheiterten Ex-Premiers Boris Johnson, hartnäckige Sunak-Skeptiker, altgediente Nationalisten sowie die Häuflein Enttäuschter und Übersehener, die sich am Ende von 14 Regierungsjahren ebenso ansammeln. Und für viele von diesen Rebellen ist die Migration zu einem zentralen Thema geworden, aus Sorge vor der noch rechteren Konkurrenz, aber auch getrieben von einer Ablehnung für Sunak und dem tatsächlichen Anstieg der Migration über den Ärmelkanal, die wiederum die britische Öffentlichkeit und Medien in Bann hält. Und unter anderem deswegen erlebte auch die rechtspopulistische Parteireform UK, gegründet von Nigel Farage, einen Höhenflug in den Umfragen zulasten der Konservativen. Machen wir es also kurz. In der Migrationsfrage steht Sunak mit dem Rücken an der Wand. Die Menschen kommen, und wenn eine sozial- und arbeitspolitische Integration ausscheidet, und auf diesen Kurs hat sich Großbritannien nicht erst unter Sunak, getrieben von rechts, zunehmend verrannt, genau wie die EU übrigens, worauf wir später noch einmal kritisch zurückkommen, naja, dann bleibt eben nur die Möglichkeit, die Menschen irgendwie wieder loszuwerden. Frei nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn, wiederum ganz im Sinne des politischen Zusammenhalts unter den Konservativen und Nationalisten in Land und Partei sowie dem aufgewühlten Mediendiskurs. Für Sunak ist es also angesichts seiner persönlichen Lage und der seiner Partei extrem relevant, die Einheit zu beschwören und nach außen Geschlossenheit, Entscheidungsfähigkeit und politischen Einsatzwillen zu bekunden. Und dabei führte quasi kein Weg vorbei an einem positiven Endergebnis für das Ruanda-Gesetz. Denn nicht nur ist der Migrationsdiskurs auch in Großbritannien ein konstantes mediales und öffentliches Aufregerthema, das die Aufmerksamkeit bindet und Rechte beflügelt, sondern Sunak hat es in Ermangelung substanzieller politischer Ideen für andere Themenfelder und getrieben von lautstarken Nationalisten auch zu seinem zentralen politischen Anliegen gemacht. Das eben nun endlich mal die Lösung eines nationalen Problems darstellen sollte, den Angriffen von rechts den Wind aus den Segeln nehmen, die Partei und Land einigen und auch die konkreten Kosten für die Migrationspolitik mindern sollte. Das Gesetz ist also nicht irgendein Gesetz, sondern stellt geradezu ein Referendum über den Premier und seine politische Karriere selbst dar. Nach 2 Jahren Prozess zu scheitern, hätte auch sein politisches Scheitern bedeutet, eine Schmach, die wohl kaum auszugleichen gewesen wäre. Und um dies zu verhindern, war Sunak bereit, bis ans Äußerste zu gehen, um es auf den Weg zu bringen. Alles versehen mit einem Ablaufdatum, Denn um den Erfolg auch zu vermitteln, muss das Gesetz irgendwie bis zu den Parlamentswahlen dieses Jahres die Stimmung im Land für die Tories aufhellen. Und zumindest einen Teil der innerparteilichen Differenzen über das Gesetz zu kitten, scheint Sunak dann auch tatsächlich gelungen zu sein. Nach heftiger innerparteilicher Debatte haben die britischen Konservativen einen unerwartet glatten Abstimmungssieg in der Frage über die geplante Abschiebung von Asylbewerbern nach Ruanda erreicht. In dritter Lesung hatte das Unterhaus das neue Asylgesetz mit 320 zu 276 Stimmen verabschiedet. Mit der geschlossenen Opposition stimmten auch 11 Tory-Rebellen dagegen, zu den Rebellen 11 zählten unter anderem die von Sunak gefeuerte Innenministerin und deren Staatssekretär. Beiden werden übrigens Ambitionen auf die Parteiführung für die Zeit nach einer verlorenen Wahl zugesagt. Also es sind jetzt nicht unbedingt Abweichler, die das Gesetz per se amoralisch fanden. Ansonsten blieb die große Rebellion unter den Tories jedoch aus. Ein Triumph, den Sunak auch gleich gewinnbringend öffentlich zu verkaufen versuchte, denn nach Ansicht des Premiers sei sich die Partei nunmehr, Zitat, komplett einig. Und auch das vormals unwillige Oberhaus, in dem viele Lords Bedenken angemeldet hatten, hat dem politischen Druck der nunmehr geeinten Fraktion der Tories letztlich nachgegeben und für den angepassten Gesetzentwurf gestimmt. Doch bis dahin war es eben ein langer Weg, der nicht nur von recht öffentlichkeitswirksamen Protest der Labour-Partei begleitet worden war, deren Parteichef den ganzen Prozess als, Zitat, Farce beschrieb und auch schon für den Fall seiner Regierungsübernahme die Aufkündigung der Verträge mit dem umstrittenen Regime in Kigali angekündigt hat, sondern auch von diversen rechtlichen Hürden bis hin zu einem Punkt, wo es zwischenzeitlich eigentlich geradezu unmöglich schien, das Gesetz tatsächlich noch auf den Weg zu bringen. Und beispielhaft bringt das ein Zitat des britischen Innenministers auf den Punkt, der ja seinerseits mitverantwortlich ist für die Gesetzesinitiative, der diese aber noch im Vorjahr selbst, Zitat, völlig bekloppt nannte. Was sind also die zentralen Hürden, die aus dem Weg geräumt werden mussten und woran entfachte sich der Widerstand nicht nur in der britischen Politik, sondern auch an den nationalen und europäischen Gerichten? Im Kern geht es vor allem um zwei sehr konkrete Fragen. Erstens, ist Ruanda sicher? Und zweitens, ist eine Abschiebung in ein Drittland ohne Herkunftsbezug mit internationalem und europäischem Recht vereinbar? Und das ist jetzt vielleicht für den Spannungsaufbau in diesem Podcast etwas ungünstig, aber eigentlich müssen wir da nicht lange herumanalysieren, denn die Antwort auf beide Fragen ist schlicht nein. Zumindest, wenn man denn dem Europäischen Gerichtshof, dem obersten britischen Gericht, dem Europäischen Parlament, der UN und der parlamentarischen Untergruppe Migration im britischen Unterhaus trauen mag. Entscheidend in dieser Reihe von politischen und rechtlichen Klatschen, die sich die Gesetzesinitiative in den vergangenen zwei Jahren abgeholt hat, war vor allem das Urteil des britischen Supreme Court im November letzten Jahres. Denn anders als die Regierung kam dieser zu dem klaren Ergebnis, Ruanda sei kein sicheres Land für ein Asylabkommen, weil ihm die Standards und Asylstrukturen in Ruanda als zu unzureichend erschienen, um für die betroffenen Menschen wirklich Rechtssicherheit in ihrem Asylverfahren zu garantieren. Und das Gericht deklarierte das Vorhaben daher grundsätzlich als gesetzeswidrig. Eine Beurteilung, die auf den Einschätzungen der UN-Flüchtlingskommission aufbaut, deren Aussagen ebenfalls eindeutig sind, nämlich Ruanda ist kein sicheres Land. Und zudem wies das Gericht, und das ist im Nachhinein tatsächlich nur ein mediales Detail geworden, aber ein entscheidendes, auf die 100%ige Ablehnungsrate Ruandas gegen Flüchtlinge aus Konfliktzonen wie Syrien, Jemen und Afghanistan hin und verwarf das Regierungsgesetz daher ohne jede Einschränkung. Davon wollte sich der Premier allerdings nicht abhalten lassen und entschied, na gut, wenn es nicht mit dem Gericht geht, naja, dann muss es halt irgendwie an ihm vorbeigehen. Und einen Monat später, im Dezember letzten Jahres, legte daher Innenminister James Cleverly, ja, genau der, der das Vorhaben selber für bekloppt hielt, dem Parlament ein Notstandsgesetz vor. Und darin erklärte das Unterhaus Ruanda kurzerhand einseitig zu einem sicheren Drittstaat und band dadurch heimischen Gerichten die Hände. Ein staatspolitischer und rechtlicher Trick, der in der Folge den eigenen obersten Gerichtshof als Unbeteiligten einfach umging. Und ich hoffe, es ist allen klar, aber wir betonen es nochmal, ein eigentlich unglaublicher Vorgang, der das britische politische und rechtliche System als Ganzes aushebelte und eine gesetzlich als rechtswidrig beurteilte Praxis nun selbst zum Gesetz erklärte. Womit eigentlich das System als Ganzes, die Gewaltenteilung und den Schutz vor politischer Willkür, den Gerichte eigentlich garantieren sollen, eklatant in Frage gestellt wurde. Für Sunak jedoch ein politischer Erfolg, der den Weg frei machte für die politische Auseinandersetzung im eigenen Land. Einem entscheidenden Einwand der höchsten Richter entsprechend enthält das Gesetz nun allerdings inzwischen zumindest eine Klausel, wonach in nicht näher definierten, Klammer auf, Klammer zu, außergewöhnlichen Fällen Geflüchtete doch noch nach Großbritannien zurückgeschickt werden könnten. Zudem sieht die neue Vereinbarung, anders als noch der erste Entwurf von 2022, nun vor, dass ausschließlich internationales Recht zur Behandlung von Asylanträgen gelte, was Abschiebung in ein weiteres Drittland aus Ruanda eigentlich ausschließt und auch hohe Standards für Asylverfahren in Ruanda festlegt. Also absolute Mindeststandards, wenn wir ehrlich sind, wenn es um den Schutz von Menschen geht, Anpassungen, die aber deutlich machen, wie absolut wild das Gesetz in seiner Ursprungsversion war, die quasi keinerlei Auflagen für Ruanda vorsah und sich nicht weniger um die Rechte von Betroffenen hätte scheren können. Alles unter dem Leitsatz, die unliebsamen Ausländer müssen irgendwie weg, egal wie und was das in der Folge dann für sie bedeutet. Und um das nochmal zu verdeutlichen, noch kurz bevor der neue Deal auf den Weg gebracht wurde, hatten sogar noch 60 Tory-Hardliner für einen Gesetzeszusatz gestimmt, der dem Gerichtshof für Menschenrechte jegliche Einspruchsmöglichkeit entzogen hätte. Weil damit Großbritannien aber geltendes Völkerrecht brechen würde, wandte sich die Regierung dann doch noch in letzter Minute dagegen und überstimmte die Hardliner mit Hilfe der Opposition. Auch das also vor allem ein Verweis darauf, wie weit eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Konservativen bereit war zu gehen und dabei internationales Recht und Normen grundsätzlich aufzukündigen. Aber auch nach den butterweichen Anpassungen, die wohl vor allem die stursten Mitglieder des Oberhauses überzeugen sollte, dass man sich hier schon noch irgendwie auf dem Boden des internationalen Rechts bewegt, blieb ein Gesetz, das die schmale Linie des internationalen Rechts eindeutig überschreitet. Denn auch die Anpassungen sind Absichtserklärungen, mit denen keine strukturellen Anpassungen verbunden waren. So hilft es den Asylsuchenden zum Beispiel im Kampf gegen staatliche Willkür herzlich wenig, wenn es zwar Ausnahmen für, in Anführungszeichen, außergewöhnliche Fälle gibt, aber eben niemand definiert hat, wie diese Fälle dann aussehen. Und auch der Rechtsstreit um das Gesetz wird durch behaupteten Einklang mit europäischem und internationalem Recht nicht einfach wettgemacht. Denn anders als gegenüber dem eigenen höchsten Gericht, wo die Tories zumindest noch Kompromissbereitschaft heuchelten, um nicht eine noch größere Verfassungskrise zu verschulden und Labour mehr Angriffsfläche zu geben, machte Sunak gegenüber den internationalen und europäischen Gerichten mehrfach öffentlich deutlich, er denke gar nicht daran, sich, Zitat, ausländischen Gerichten zu beugen und es vielmehr geradezu in einen aggressiven, populistischen und nationalistischen Modus aus öffentlichen Angriffen gegenüber der EU und internationalen Institutionen übergegangen, der einem aus den Brexit-Debatten nur allzu bekannt vorkommt. Ihm bleibt allerdings auch wenig anderes übrig, wenn er das Gesetz denn durchsetzen will, denn auch die internationale und europäische Gerichtsbarkeit macht keinerlei Anstalten, Sunak den Rechtsbruch als souveräne Angelegenheit seines Landes einfach durchgehen zu lassen. So wurde zum Beispiel ein erster Flug nach Ruanda bereits im Juni 2022 vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte im Eilverfahren noch gestoppt. Denn wie für das Migrationsgremium im britischen Unterhaus und viele andere auch, stand für die Richterin außer Frage, dass das Gesetz nicht im Einklang mit den Menschenrechten ist. Eine Einschätzung, die auch externe Experten für internationales Recht teilen, wie zum Beispiel Holger Hestermeier, Professor für internationales und EU-Recht an der Diplomatischen Akademie in Wien. In einem Interview mit der Frankfurter Rundschau nannte dieser das Gesetz zum Beispiel eine politische und rechtliche Tragödie, denn es sei grundsätzlich nicht legitim oder legal, Menschen in ein fremdes Land abzuschieben, ohne selbst Asylanträge zu prüfen und an diesen auch im wahrsten Sinne des Wortes gerecht zu werden. Viele weitere dieser Einschätzungen ließen sich anschließen, Aber ich glaube, die Auswahl ist ausreichend, um die eklatanten Mängel des Gesetzesvorhabens auf den Punkt zu bringen. In gewisser Weise, neben aller berechtigten Frustration und auch Ablehnung, ist es aber auch einigermaßen müßig, das Ganze weiter auszuführen. Denn Tatsache ist nun mal, das Gesetz ist nun auf dem Weg und alle politischen Instanzen, die es hätten aufhalten können, sind gescheitert. Der politische Wille war da und die bittere Erkenntnis ist, am Ende sind auch den nationalen und internationalen Gerichten die Hände gebunden. Dem Supreme Court in Großbritannien, weil er sich rechtlich nicht mehr zuständig machen darf, und den internationalen Institutionen, weil sie letztlich kaum eine Möglichkeit haben, die britische Regierung aufzuhalten oder zu sanktionieren, wenn diese einfach feststellt, dass sie ihre Souveränität ausschöpft und sie einfach ignoriert. Und vielleicht kann man auf einer übergeordneten Ebene dann hier tatsächlich auch den Lerneffekt rausziehen. Gesetze müssen im Zweifelsfall in erster Linie auch politisch verteidigt werden. Und das Ruanda-Gesetz ist schon jetzt ein Beispiel dafür, wie wehrlos das Gesetz eben ist, wenn sich nur eine ausreichende Anzahl von Verfassungen und Rechtsabtrünnigen finden lassen, die eben gemeinsam beschließen, dass das Recht für sie und andere einfach nicht mehr gilt. Hoffen wir also mal, dass Labour im Herbst gewinnt und das Gesetz wieder zunichte macht, aber bis dahin und auch für Europa als Ganzes stellt sich im Anschluss natürlich nun trotzdem die Frage, naja, ist es denn dann wenigstens praktikabel? Und darüber hinaus, da müssen wir uns ja hier auch nichts vormachen, denn natürlich wird auch das neue Gesetz von den Verantwortlichen nicht als der grausame Rechtsbruch benannt, der es ist. Was ist eigentlich dran an den Argumenten, wie von Sunak schon gehört? Dass das Gesetz natürlich nicht nur dazu diene, unliebsame Menschen mit unliebsamer Hautfarbe schnellstmöglich wieder loszuwerden, sondern ja vor allem ihre brutale Ausbeutung durch Schlepper, die ihnen mit falschen Versprechungen das Geld aus der Tasche ziehen, stoppen würde und auch die Nordsee wieder sicher mache. Denn warum die gefährliche Überfahrt auf sich nehmen, wenn man doch bald schon in Ruanda auf der Straße sitzen könnte, in einem Land, das ebenso arm ist wie das Land, aus dem man selber kommt? Ist es also, ja, das Recht jetzt mal hin oder her, nicht besser, man mache sich asylpolitisch ehrlich? Erkenne auch im Sinne der Menschen, die kommen, an, dass sie hier einfach keinen Platz haben und erspart ihnen damit letztlich Leid und Kosten für eine Hoffnung auf sich zu nehmen, die ehrlicherweise komplett aussichtslos ist. Argumente wie diese sind längst tief eingedrungen, auch in die politische Debatte hier. Alles unter Begriffen wie der Migrationswende, eingebracht auch von prominenten MigrationsforscherInnen, wie zum Beispiel Gerald Knaus oder auch Ruth Koopmans, die regelmäßig Gast in der Tagesschau sind. Eine weitere politische Verschiebung im europäischen und internationalen Migrationsdiskurs, die, wie das Ruanda-Gesetz zeigt, in Großbritannien längst auch in Policy umgesetzt werden. Besonders auffällig dabei, die konservativen bis rechten Migrationskritikerinnen haben offenbar aus dem Diskurs der letzten Jahre gelernt und sie haben festgestellt, ihre Ideen, die Migration noch strikter zu begrenzen, sind eigentlich nicht mit den internationalen Normen und Institutionen vereinbar und insofern auch politisch wenig anschlussfähig. Will man also die sogenannte Migrationswende, dann muss man bei den Institutionen und Gesetzen ansetzen und nicht nur bei Stacheldraht und unterlassener Hilfeleistung im Mittelmeer. Aber machen wir es konkret und schauen uns den nicht mehr ganz so neuen Spin, der auch hinter dem britischen Gesetz steht, einmal kurz an. Das große Argument zur Neuorganisation der Migrationsfrage, das wir eben schon angerissen haben, geht ungefähr so. Im Zentrum steht erst einmal die Ansicht, die Migration nach Europa ist so lange unkontrolliert, wie Europa keine umfassende Kontrolle hat darüber, wer kommt oder auch nicht. Und das ist jetzt ein doofer Satz, ich weiß, denn er sagt so zusammengefasst natürlich wenig aus. Aber konkret geht es dabei eben nicht mehr nur darum, Migration einfach zu steuern, indem man anerkennt, es kommen halt einfach Menschen und aus allen möglichen Regionen der Welt über diverse Fluchtwege nach Europa. Und dann muss man eben an der Grenze oder auch schon in einem EU-Land entscheiden, was mit ihnen passiert und sie dann eben entsprechend verteilen oder vielleicht auch mal zurückschicken, sondern Europa müsse um dem Kontrollverlust vorzubeugen, die wahllose Migration erst einmal in Gänze unterbinden. Simpel gesagt, aus Fluchtmanagement und Fluchtursachenbekämpfung muss Fluchtbekämpfung werden. Und in gewisser Weise ist das ja nicht neu, denn die Ausweitung der EU-Migrationspakte mit Staaten in Nordafrika, aber auch mit der Türkei, zeigen bereits länger, dass die EU zunehmend versucht, die eigene Grenze in Richtung Afrika und den Nahen Osten zu verschieben, um Migration frühzeitig zu unterbinden oder zumindest zu steuern und vor allem auch unschönen Bildern an den eigenen Außengrenzen und innereuropäischen Verteilungskonflikten vorzubeugen. Gerade erst neu geschlossene Deals, zum Beispiel mit Ägypten, machen das deutlich. Ebenso wie der gerade erst von Frontex selbst eingebrachte Vorschlag, ihre Kompetenzen doch einfach auf den afrikanischen Kontinent auszuweiten, damit Frontex-Beamte dann dort den lokalen Kräften beim Schützen von Menschen vor Schleppern tatkräftig unter die Arme greifen können. Soweit so bekannt und inzwischen auch weitestgehend von allen signifikanten politischen Parteien in Deutschland und der EU als notwendiges Übel anerkannt. Doch will Europa die maximale Kontrolle und unliebsame Bilder an den Außengrenzen dauerhaft vermeiden, dann ist die Einsicht der letzten Jahre auch, Sandwelle in Niger, Deals mit Marokko, Tunesien, Kirgisistan, Usbekistan, der Türkei und immer so weiter werden nicht ausreichen. Am Ende schaffen es eben doch noch Menschen vorbei an den Hürden und gerade auch über das Mittelmeer, wo die EU sich zwar in unterlassener Hilfeleistung übt und vielfach dokumentiert auch mal Frontex-Beamte auf Schlauchboote ballern oder sie wieder in libysche Gewässer zurückschleppen, aber am Ende schaffen es eben doch zunehmend mehr nach Europa, befeuern hier weiter das Narrativ von der unkontrollierten Migration und vor allem, erstmal angekommen, genießen sie nun mal leider auch Rechte. Und genau an diesen Rechten setzt die Idee der Migrationswende nun an. Aber um das geltende Asylrecht und damit auch Grundrechte zu untergraben oder gar zu ersetzen, dafür braucht man auch in einem aufgeheizten öffentlichen Diskurs gute Argumente. Auch das haben die Befürworterinnen strikter Antimigrationspolitik aus den letzten Jahren gelernt. Soll die Idee anschlussfähig sein an die politische Mitte bis hinein in ein grün-bürgerliches Milieu, um dann auch die notwendigen Mehrheiten europäisch wie national aufzubringen, um eine Rechtswende einzuleiten, dann braucht man überzeugende Argumente. Schließlich kann man ja nicht einfach plump wie von ganz rechts fordern, Schießanlagen aufzubauen, das Asylrecht zu streichen, damit kommt man schließlich nicht in die Tagesschau. Zumindest nicht als Experte. Weshalb kritische MigrationsforscherInnen wie Ruth Koopmans zum Beispiel auch nie offen heraus sagen würden, dass sie das individuelle Asylrecht abschaffen wollen. Ja, das ist ein großes No-No. Das macht man nicht. Ruth Koopmans zum Beispiel argumentiert viel eher ungefähr so. Aus seiner Sicht ist das europäische Asylrecht erstmal eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Ein Relikt aus vergangener Zeit, entwickelt und zuerst angewandt nach dem Zweiten Weltkrieg, also folgend auf eine Phase der Gewalt und Vertreibung in Europa. Und als solches auch nachvollziehbar, schließlich wollte man all den Vertriebenen ein Recht auf Rückkehr garantieren, aber das ist ja nun offensichtlich nicht mehr die Zeit, in der wir jetzt leben. Nicht nur ist der Ostblock lange zerbrochen und hat ohne eisernen Vorhang vielen instabilen und armen Systemen Platz gemacht, sondern gerade auch Nordafrika und der Nahe Osten sind im Zuge von Konflikten und Globalisierung näher an Europa herangerückt und sind heute entscheidende Ausgangspunkte von Flucht und Migration. Und diese Verschiebung gelte es eben anzuerkennen, ebenso wie die Tatsache, dass die Bereitschaft und die Kapazitäten für die Aufnahme dieser Menschen nun mal begrenzt sei und rechte politische Strömungen ganz Europa beflügelt hat. Europa könne sich also dem politischen und gesellschaftlichen Frieden, aber auch der eigenen Sicherheit zuliebe, daher nicht länger leisten, die Migration nach Europa quasi weiter unkontrolliert laufen zu lassen auf Grundlage nicht mehr zeitgemäßer Rechtsnormen. Am entscheidendsten für die Argumentation ist aber sicherlich, dass sie nicht hier endet und nur eine Forderung aufgestellt wird in Richtung der Politik, das Problem halt irgendwie zu lösen, sondern dass man dem vermeintlich Veralteten auch ein neues Asylsystem gegenüberstellt, das nicht einfach nur dem Repressionsdruck von rechts nachgebe, sondern zuallererst für die Sicherheit von Recht und Leben der betroffenen Menschen eine deutliche Verbesserung mitbringen solle. Im Zuge dessen wird das aktuelle System oft als eine Art Asyllotterie beschrieben, so heißt übrigens auch das viel zitierte Buch von Ruth Koopmans, und der Vorwurf lässt sich auch kaum von der Hand weisen. Schließlich muss man anerkennen, dass die, die am stärksten auch unter der bisherigen Praxis leiden, die Geflüchteten und Migrantinnen selbst sind. Angefangen dabei, dass längst nicht jeder die ökonomischen und körperlichen Grundlagen hat, um die Kosten und auch physischen Hürden für Flucht und Migration zu tragen. Wenn einen die Überfahrt über das Mittelmeer mal schnell tausende Euro kostet und auf dem Weg dorthin brutale Grenzregime, tausende Kilometer Wüste, Entbehrungen und Gefahren lauern, dann kann dies nun mal längst nicht jeder und jede auf sich nehmen. Weshalb die allermeisten, die migrieren wollen oder fliehen müssen, ihre Hoffnung in der Regel vor allem auf ein Familienmitglied fokussieren, meist den ältesten Sohn, damit der es irgendwie als Stärkster nach Europa schafft und von dort aus Geld schicken oder sogar die Familie nachholen kann. Junge Männer, die wiederum in Europa auf wenig Begeisterung treffen, sie aufzunehmen, während alte Frauen und Kinder, die auf einiges Verständnis und Nächstenliebe mehr stoßen, oft zurückbleiben. Und Koopmans zufolge blockiere dies eben nicht nur die Migrationsrouten und verhindere, dass die Allerbedürftigsten kommen, sondern vergifte auch den Migrationsdiskurs in Europa. Die jungen männlichen Geflüchteten schaden, wenn man so will, also dem anerkannten Status aller berechtigt Geflüchteten. Und überhaupt seien sie ja in den Ländern, aus denen sie kommen, meist noch diejenigen, die am wenigsten Unterstützung bedürften und viel eher noch gebraucht werden als eifrige Aufbauer von Staaten und deren Wirtschaft. Und zudem wirke die Asyllotterie natürlich nicht nur im Kleinen, sondern im Großen, also global, denn während Menschen aus Syrien oder anderswo aus der Region zwar die Chance hätten, nach Europa zu kommen, sieht das natürlich für Menschen aus Myanmar zum Beispiel ganz anders aus. Sie scheiden quasi frühzeitig aus, da es für sie gar nicht die Möglichkeit gäbe, sich außerhalb Europas auf Asyl zu bewerben. Zusammengefasst fördert das aktuelle System also migrationspolitische Willkür, weshalb Koopmans daher die Migration, auch nicht prinzipiell unberechtigt, zu einer Frage der Gerechtigkeit erklärt. Womit er natürlich auch uns direkt packt bei unserem Gerechtigkeitsempfinden. Schließlich sei dieses System doch unfair. Und wenn man ehrlich sei, sei es doch auch einfach Unsinn, der Europa da von seiner eigenen veralteten Rechtsnorm aufgezwungen werde. Vielmehr sei es doch im Sinne aller und gerade derjenigen, die es am dringendsten bräuchten, mit dieser Praxis zu brechen. Die Alternative soll daher wie folgt aussehen. Anstatt jedem, der oder die kommt, das Recht auf eine Prüfung des Asylantrags in Europa zuzugestehen, schließt Europa erstmal prinzipiell alle legalen Routen, um nach Europa vorzudringen, aus. Und in der Praxis ist man in dieser Hinsicht schon recht weit gekommen, denn wer aus einem sicheren Drittland kommt, der genießt schon aktuell, nach der gerade erst beschlossenen Verschärfung der EU, kein Recht mehr darauf, in Europa Asyl anzumelden. Und wenn alle Drittstaaten, die an Europa angrenzen, erst einmal als sicher gelten, dann gibt es auch keine Möglichkeit mehr, über sie noch legal nach Europa einzureisen. Wenn man also aus Syrien fliehe, dann sei man ja schließlich schon in der Türkei in Sicherheit. Kein Grund also weiterzureisen, nur damit man in Griechenland vielleicht etwas bessere wirtschaftliche Aussichten findet. Und in der Folge soll das dann in doppelter Hinsicht effektiv wirken. Denn wer über Landrouten oder auch über das Mittelmeer aus, in Anführungsstrichen, sicheren Ländern wie Marokko kommt, unter denen sollte sich ja schließlich irgendwann rumsprechen, dass dieses Unterfangen aussichtslos sei. Und selbst wenn nicht, naja, dann ist es in der Folge zumindest leicht, die Menschen wieder loszuwerden, weil die rechtliche Prüfung und den entsprechenden Verwaltungs- und Unterbringungsaufwand kann man sich ja dann zumindest sparen und schickt die Leute eben einfach wieder zurück, dorthin, wo sie schon mal in Sicherheit waren. Das macht jetzt aber natürlich ziemlich deutlich, dass man das bisherige Asylrecht effektiv untergräbt. Aber damit das nicht ganz so auffällig und auch nicht ganz so unangenehm ist, dafür gibt es dann als Ergänzung aber die sogenannten Kontingentregelungen. Also die freiwillige Verpflichtung, jeder natürlich im Rahmen seiner faktischen und politischen Möglichkeiten, jedes Jahr ein bestimmtes Kontingent von internationalen Geflüchteten aufzunehmen, eben jene, die es am dringendsten brauchen. Geregelt über so etwas wie Asyl-Checkpoints in anderen Ländern. Ruanda könnte zum Beispiel einer von ihnen werden. Dort können die Menschen dann gerne hinfliehen und vor Ort wird dann der Status gecheckt. Und wenn der Antrag dort bestätigt wird und Deutschlands Kontingent, wie hoch das dann auch immer sein mag, ist noch nicht ausgeschöpft, na dann, herzlichen Glückwunsch. Ab geht's via Direktflug in die EU als anerkannte Geflüchtete ohne mühsamen Weg und zusätzliche Kosten. Das ist doch eine optimale Lösung, oder? Und ja sogar schon erprobt. Zum Beispiel in Australien, das jetzt im Zuge der Debatte um die britische Neuregelung gerne als glühender Vorreiter eingebracht wird. Dem es über genau diese Politik nicht nur gelungen sei, die Migrationsdiskurse im eigenen Land zu beruhigen, sondern auch das Sterben vor seiner Küste erfolgreich einzustellen. Ein beispielhaftes Modell also auch für Europa? Rechtliche Hürden hin oder her, das eben einfach anerkennt, dass Menschen kein Interesse an Massenmigration haben, unabhängig davon, ob die Menschen nun fliehen und deshalb eben eine Lösung her muss, die vielleicht aus unserer jetzigen Perspektive mit anerkannten Standards bricht, aber am Ende die ehrlichere und auch praktikablere Einsicht ist, wenn man das Feld eben nicht den Dauerschreiern von rechts außen überlassen will? Und wie so oft ist die Antwort, naja, und die ist sogar noch sehr zurückhaltend formuliert, denn das Modell fußt auf sehr vielen angenommenen Selbstverständlichkeiten, die sich in der Realität als wesentlich komplexer erweisen oder sogar ganz gegenteilig zu dem, was die BefürworterInnen proklamieren. Einige dieser waghalsigen Annahmen werden euch hier sicherlich auch schon aufgefallen sein, vor allem wie vage der Plan in vielen Bereichen dann doch noch ist. Denn allein den Grad an Kontrolle der Migration zu erreichen, der den BefürworterInnen vorstrebt, also wirklich zu garantieren, dass nur diejenigen kommen, die auch eine Chance haben zu bleiben, würde zunächst einmal eine extrem restriktive Grenzpolitik voraussetzen. Noch bevor man sich irgendwie über die freiwillige Aufnahme überhaupt Gedanken macht. Denn schließlich ist das Ganze ja ein Tauschangebot. Sichere Grenzen gegen eine größere Bereitschaft der freiwilligen Aufnahme. Politisch wie gesellschaftlich. Wie schon angerissen, die EU forciert dies nun eh bereits seit 10 Jahren über diverse Formen von Migrationsdeals, die gerade, wenn wir über die Sahelzone reden, auch ein konstantes Randthema dieses Podcasts sind. Sei es eben das Engagement wie in Niger, um historische Migrationsrouten durch das Land zu unterbinden, oder eben Deals mit fraglichen Regimen wie im Sudan, um dort Grenzschutzeinheiten aufzubauen, die Menschen aus Zentralafrika davon abhalten sollten, die Wüstenlinie zum Mittelmeer zu überwinden. An Engagement, Mitteln und auch Bereitschaft, mal über Menschenrechte und politische Stabilität hinwegzugehen, um Migrationswege zu begrenzen, mangelt es der EU nun wirklich nicht. Aber die sehr einfache Erkenntnis ist, jede weitere Verschärfung, auch die letzte massive, über die wir hier schon gesprochen haben, ist verpufft im öffentlichen Diskurs, wie offenbar zumindest bisher auch ihre tatsächliche Wirkung. Schließlich folgt auf die letzte Verschärfung meist nur die nächste Forderung nach weiteren Verschärfungen und auf die Migrationsbewegung hatte die Politik bisher nur wenig Einfluss. Ja, sie hält Menschen in vielen Regionen inzwischen einigermaßen effektiv davon ab, die Reise zu überstehen und tatsächlich vor Europas Toren einzulaufen, aber in den allermeisten Fällen hält sie die Menschen nicht davon ab, es trotzdem zu probieren. Ihre Wege und Überlebenschancen sind dabei lediglich schlechter geworden und das Sterben auf den Wegen hat sich nur gesteigert. Aber wo ein Wille ist, getrieben von Krieg, Leid, Hunger, familiärem Druck oder auch nur der Hoffnung auf ein irgendwie besseres Leben, da ist nun mal auch ein Weg. Und dass sich weniger auf den Weg machen würden, kann man zumindest nicht absehen, Verschärfung hin oder her, und es kommen eben auch weiter Menschen an. Europa betreibt heute einen militarisierten, über die eigenen Grenzen ausgeweiteten, massiven Grenzschutz. Und daher muss man die Frage stellen, wie viel mehr soll es denn noch sein, damit sich das Gefühl der Kontrolle einstellt? Bis wirklich keiner mehr kommt? Die Migrationswende ist insofern auch eine Migrationswette. Eine Hoffnung darauf, dass sich irgendwann schon ein gegenteiliger Effekt einstellen wird, wenn diejenigen, die mit dem Gedanken spielen zu kommen, erstmal einsehen, dass sie eben keine Chance haben. Wenn erstmal genug gestorben und gescheitert sind. Nur, entspricht das der Realität von Flucht und Migration? Die allermeisten Studien und auch mein subjektiver Eindruck der menschlichen Natur sagen nein. Denn es muss erstmal viel passieren, damit Menschen bereit sind, nicht nur ihre unmittelbare Heimat zu verlassen, sondern sich sogar tausende von Kilometern vorbei an Krieg, Plünderern, Wüste und Meer durchzuschlagen für eine eh schon sehr vage Hoffnung auf ein irgendwie besser. Dass man sie angesichts dessen, was viele in ihrer unmittelbaren Umgebung erlebt haben, damit auffällt, dass man ihnen nun von den reichen und fruchtbaren Küsten Europas mit dem Megafon zuruft, na na na, versucht es erst gar nicht. Das erscheint nicht nur nicht schlüssig, das hat auch bisher nicht funktioniert, egal wie viele menschenunwürdige Abschreckungen, Klammer auf, Klammer zu, Bezahlkarte man sich politisch auch ausmalt. Am Ende bleibt daher wie bisher wohl nur die massierte, ganz handfeste Abschreckung, wie die EU sie eh schon praktiziert. Der man aber mit einem Wegfall des individuellen Rechts auf Asyl und einer Ausweitung der Drittstaatenlösung allerdings endgültig die Fesseln lösen würde. Du kommst aus einem Bürgerkriegsland Mali, aber musstest leider in Marokko das Boot besteigen? Ah, schade. Ab zurück mit dir an die marokkanische Küste. Du bist aus Afghanistan über die Türkei eingereist? Ah, ja, tut uns leid. Da müssen wir dich jetzt leider Richtung überfüllte Lager in der Türkei zurückprügeln. Hier sollte man sich also erstmal nichts vormachen. Und keiner von uns tut das mehr. Wir haben Frontex hier schon einmal zum Thema gemacht. Niemand zweifelt an dem Willen dieser Agentur, ihre Milliardenmittel in Gänze auszuschöpfen, um europäische Grenzen zu schützen, auch über den legalen Rahmen hinaus. Und fällt das individuelle Recht auf Asyl direkt oder über neue Umwege, dann werden sie ihre neuen Befugnisse wohl entsprechend durchsetzen. Befürworterinnen der Migrationswende betonen das nicht gerne, aber es ist der Kern ihres Modells. Kontrolle und die Bereitschaft, die daraus entstehen soll, lässt sich nur erreichen über entsprechenden Druck. Wie groß der aber sein müsste, darüber schweigt man sich gerne aus oder behauptet lediglich, naja, die Einsicht bei den Betroffenen müsste ja eigentlich jeden Moment einsetzen, dass das mit der Migration und der Flucht nach Europa dann doch keine so gute Idee ist und wir warten alle weiterhin gespannt. Aber das neue System soll ja auch nicht nur eines kalkulierter Grausamkeit sein, nein, denn dann würde man sich ja vor den Karren von AfD und anderen Rechtsextremen spannen lassen, Würde der Menschen und europäische Werte, wozu auch das Recht auf Schutz gehören, sollten natürlich erhalten werden. Sonst wäre Europa ja nicht besser als die Unrechtsstaaten, denen es global gegenübersteht. Natürlich stehen wir für Humanismus und Aufklärung ein. Wir haben es ja schließlich auch erfunden. Deshalb die Kontingentlösung, die all die Unmenschlichkeit im Grenzschutz ja wieder ausgleicht, durch die Bereitschaft, Menschen Asyl zu gewähren, solange sie sich eben nur irgendwo anders als Europa dafür gemeldet haben. Aber auch das klingt nicht umsonst erstmal sehr vage, weil es das eben auch ist. Auch Kontingentlösungen sind keine neue Idee. Der damals viel kritisierte Türkei-Deal war genauso eine Kontingentlösung und er ist nach viel Aufregung zum Start dann leise, aber doch recht krachend gescheitert. Weil Europa sich nicht an seinen Teil der Abmachung halten wollte, für jeden Geflüchteten, den die Türkei zurückgenommen hat, selber auch einen aufzunehmen. Man fühlte sich doch bereits so voll. Und so wirklich schien es damals auch keinen zu stören, war man doch eh noch voll und ganz mit innereuropäischen Verteilungsfragen beschäftigt. Und so wurde es leider versäumt, ein entsprechendes Verfahren auf den Weg zu bringen, das effizient genug gewesen wäre, den bürokratischen Aufwand des Tausches auch zu handeln. Stattdessen verfingen sich Verfahren und die Entscheidung darüber in den europäischen Gremien und Amtsstuben. Niemand machte Druck, niemand interessierte sich. Und auch die Türkei war angesichts der gewaltigen Summen, die sie bekam, um Menschen in Lagern zu halten, ebenso wie der machtpolitischen Aufwertung, auch nicht groß böse darüber. Und so kamen eben statt einigen tausend letztendlich nur ein paar hundert Menschen über diesen Weg nach Europa. Und ähnliche Ergebnisse hatten auch weitere Kontingentlösungen, Auch dafür verweise ich auf den Podcast aus vergangenem Jahr, denn die bisherigen Kontingentlösungen, national wie europäisch, sind ihre ganz eigene Asyllotterie, in der Beamte handverlesenen Geflüchteten, meist jenen, von denen man meint, sie würden schon keinen Ärger machen, den Platz an der Sonne Europas ermöglicht. Und zudem auch nicht wirklich hinterher sind, sich überhaupt darum zu kümmern, Menschen aufzunehmen. Das gilt auch für Deutschland, das sich ebenfalls bereits verpflichtet hat, einige Tausend im Jahr zusätzlich aufzunehmen und das dieses Ziel jedes Jahr wieder erfolgreich unterbietet. Offenbar finden sich einfach nicht genug Menschen, die Schutz bräuchten. Und klar, nicht zuletzt Deutschland ist gerade im Zuge der Ukraine-Krise weiterhin gut ausgelastet mit Geflüchteten, aber das macht deutlich, wie leicht es eben ist, freiwillige Angebote auch zu untergraben, wenn es an politischem Druck, Verwaltung und Kostenaufwand mangelt, um sie auch umzusetzen. Und das gilt für die Kontingente im Kleinen wie im Großen. Ja, nicht umsonst diskutiert man ja in der EU seit nunmehr fast 10 Jahren einen Verteilungsschlüssel für Geflüchtete, eine innereuropäische Kontingentlösung, aber die Stimmungslage hat sich diesbezüglich auch in Dutzenden von Migrationsgipfeltreffen kaum aufgehellt und jedem scheint heute klar, den flächendeckenden Verteilungsschlüssel wird es nicht geben. Weshalb man sich dann eben auch vergangenes Jahr darauf geeinigt hat, dass diejenigen, die sich nicht beteiligen wollen, wie zum Beispiel Ungarn, dann eben für die Geflüchteten, die sie nicht aufnehmen, zumindest einen Ablass zahlen müssen. Was diese wiederum direkt populistisch ausschlachteten und erneut die übergriffige EU an die Wand malten, die nun Ungarn zwinge, ungarisches Geld auszugeben, um irgendwo anders Ausländer zu versorgen. Und auch deshalb hat sich die EU in Ermangelung einer gemeinschaftlichen Lösung zuletzt noch einmal verstärkt darauf verlegt, es eben vor allem einfacher zu machen, für Erstaufnahmeländer wie Italien die Geflüchteten wieder loszuwerden, irgendwo anders als Europa. Denn alle aufnehmen, das wollen auch die prinzipiell Willigen wie Deutschland oder Portugal nicht. Schließlich will man am Ende nicht zu den Doofen zählen, die die größte Zahl von Geflüchteten und alle damit verbundenen finanziellen Kosten, aber vor allem auch öffentliche und mediale Kritik auf sich nehmen. Baut man also darauf, dass mit dem Wegfall von Asylstandards und stärkerer Repression auch die freiwillige Aufnahmebereitschaft steigt, dann muss man ehrlicherweise die letzten Jahre schon sehr bewusst Augen und Ohren zugehalten haben angesichts des realen Gerangels um einen innereuropäischen Verteilungsschlüssel. Auch hier setzen die BefürworterInnen also auf eine waghalsige Wette, dass zum Beispiel Orbán von seinen machtpolitischen Spielchen ablässt, wenn seine politische Forderung nach maximaler Abschreckung erstmal politisch erfüllt wurde und er sich dann wieder artig einreiht in die europäische Gemeinschaft. Aber selbst wenn wir nicht auf die europäischen Extremfälle blicken, die man wohl kaum umstimmen wird, wenn das individuelle Asylrecht fällt, dann wird zukünftig darüber entscheiden, wer und wie viele aufgenommen werden durch, ja, durch was eigentlich? Wer definiert denn, wie viel zu viel ist und wie viel zu wenig? Alle ihren Kapazitäten entsprechend, aber was heißt das denn zum Beispiel für Deutschland? Jetzt mal so ganz konkret. Noch immer halt der letzte Schreit über diese Frage zwischen Kommunen und Bund in Deutschland ja nach, indem entrüstete und verzweifelte BürgermeisterInnen und Beamte die Bundesregierung für zu wenig Unterstützung mit den Geflüchteten anprangerten. Aber die Kritik war ja damals keinesfalls eindeutig. Und während es natürlich auch die gab, die mit einem schlichten »Das Boot ist voll« vor die Öffentlichkeit traten, viele andere wünschten sich vor allem mehr Geld, mehr Bau, mehr Personal und fühlten sich weniger in den Kapazitäten prinzipiell begrenzt, als vielmehr alleine gelassen von der Bundespolitik mit Kosten- und Verwaltungsaufwand. Am meisten medialen, politischen und öffentlichen Auftrieb erhielten aber natürlich eher diejenigen, die meinten, es sei einfach zu viel. Was in der Folge von fast allen politischen Parteien im Land aufgegriffen und vielfach auch populistisch verarbeitet wurde. Denn, oh Wunder, es ist einfacher, mehr Abschiebung und Stacheldraht zu fordern oder auch vermeintlich faule UkrainerInnen anzuprangern, als selber politische Arbeit zu leisten, Geld zur Verfügung zu stellen und Strukturen zur Aufnahme und Versorgung auszuweiten. Wo liegt also die gerechte und realistische Obergrenze für Geflüchtete in Deutschland? Und wer zur Hölle legt sie fest? Ist sie ein einfaches Ergebnis eines öffentlichen und politischen Aushandlungsprozesses? Und dann einigt man sich eben irgendwo auf einen Kompromiss in einem Diskurs, in dem die Parteien wahrscheinlich vor allem versuchen würden, sich gegenseitig im Sinne der Wählergunst zu unterbieten. Und wenn nicht, welche wissenschaftlichen Perspektiven und realen globalen Notstände bezieht man denn dann damit ein? Und was ist, wenn man sich auf ein Kontingent festgelegt hat, aber es kommen eben doch mehr durch das strenge Sicherheitsnetz, vielleicht sogar mit legalen Anliegen auf Asyl? Was passiert dann mit denen? Wie flexibel ist die Decke des Deckels? Die Gefahr liegt auf der Hand. Innerdeutsche und innereuropäische Willkür im Tausch gegen aktuelle Rechtssicherheit ohne die Garantie auf freiwillige, intrinsisch motivierte Umsetzung. Und Großbritannien ist dafür ein gutes Beispiel, denn auch die britische Regierung hat sich verpflichtet, und das gibt sie auch immer wieder gerne stolz zu Protokoll, dass sie natürlich einen Ausgleich schaffen würde über freiwillige Kontingente für all diejenigen, die sie jetzt zurückschickt. Aber de facto sind die viel gelobten, sicheren Wege, um sich auf Asyl in Großbritannien zu bewerben, bisher nicht existent. Geschweige denn auch nur bekannt, wie sie denn mal aussehen sollen. Während Großbritannien also schon versucht, Menschen auszufliegen, gibt es dafür lediglich eine erneute Absichtserklärung, kein Papier, keine konkreten Zahlen, geschweige denn bürokratischen Einsatz, um eine neue Kontingentlösung dann auch wirklich praktisch auszurollen. Und warum sollte das im Rest Europas anders sein, wenn man den Diskurs erstmal beruhigt und die Zahlen an Asylsuchenden wie auch immer gedrückt hat? An der Idee hängen also so viele Fragezeichen und ehrlicherweise ist sie auch von so starker Ignoranz gegenüber der jüngsten europäischen Politik geprägt, dass es fast müßig ist, auch noch die Frage aufzunehmen, wie Europa denn bitte geregelte und gerechte Asylverfahren in Drittstaaten garantieren will. Eine Frage, die sich nun mit Ruanda auch stellen wird und auf die wir daher konkret noch etwas genauer eingehen werden im kommenden Podcast, aber auch nur mit Blick auf Europa, einem Europa, das Menschenrechtsverletzungen an den eigenen Außengrenzen schon gerne mal ignoriert oder durch rechtliche und politische Unterlassung sogar noch fördert, das plant, Menschen wie Vieh in Lagern zu halten und das vor allem ein Interesse daran hat, dass so wenige wie möglich es überhaupt schaffen, nach Europa zu kommen, dem vertraue zumindest ich für meinen Teil ganz ehrlich nicht, wenn es mir verspricht, in Staaten weit weg von der europäischen Öffentlichkeit über irgendwelche Hinterzimmerdeals, oft mit fraglichen Regimen, rechtssichere und menschenwürdige Verfahren zur Asylbehandlung auf die Beine zu stellen. Und sich dann auch in der Folge selber artig an die Deals zu halten. Aber ich höre euch sagen, vielleicht ist das Problem ja auch einfach nur, dass sich Europa eben nicht genug Mühe gibt, dann wenigstens auch seine Verpflichtung einzuhalten im Zuge einer Migrationswende. Und überhaupt, vielleicht muss man da auch mal ehrlich mit sich selbst sein, dass man als linksgrün Versifter mit kein Mensches illegal T-Shirt vielleicht auch einfach einen erheblichen Bias hat und in geradezu blinder Naivität einfach nicht die Realität annehmen will. Die der überwiegenden Mehrheit, die keine Lust hat, die europäischen Scheunentore einfach aufzusprengen und die von Migrationsmodellen, die vielleicht manchmal unangenehm anzuschauen sind, aber am Ende dann doch die praktikabelste und letztlich auch für alle sicherste und beste Alternative sind. Was ist also mit dem ominösen Australien-Modell, das doch bereits so erfolgreich vormacht, was Europa, geht es nach konservativen und liberalen PolitikerInnen in ganz Europa, ebenso wie Experten wie Ruud Koopmans, denn bald nachtanzen soll? Machen wir an der Stelle also mal einen Australien-Exkurs und stellen uns nach den theoretischen Überlegungen der Realität. Auch Australien hat Jahrzehnte mit der Frage gerungen, was man denn nun mit all den Migrantinnen und Flüchtenden anfangen soll, die es auf die Insel schaffen wollen. Und damit sind jetzt nicht deutsche Abiturienten im Gap Year gemeint, sondern vor allem Geflüchtete aus verarmten Regionen in Südostasien, aber zum Beispiel auch aus dem Iran. Australien ist dabei zwar in vielerlei Hinsicht nicht wirklich geeignet für den direkten Vergleich mit Europa, worauf wir dann gleich auch noch zurückkommen, aber auf den ersten Blick ähneln sich doch die Ausgangslage und auch der politische Umgang mit der Migrationsfrage. Fangen wir also bei den Gemeinsamkeiten an. Australien ist reich und entfaltet dementsprechend eine große Sogkraft für Menschen aus den Regionen am Rand seiner Einflusssphäre. Aber ganz offensichtlich geht von der Migration nach Australien für diejenigen, die kommen, auch eine große Gefahr aus. denn sie müssen tausende von Kilometern gefährlicher Gewässer überwinden, um überhaupt die australische Küste zu erreichen. Wie viele es in den vergangenen Jahren nicht schafften, ist dabei nicht eindeutig zu benennen. Längst nicht jedes Unglück auf hoher See wurde erfasst und die Angaben schwanken auch erheblich zwischen NGOs und offiziellen Stellen. Aber Tatsache ist, lange Zeit war der Seeweg zwischen Australien und den asiatischen Inseln und Festland eine der gefährlichsten Seerouten der Welt, auf der Tausende über die Jahrzehnte spurlos verschwanden. Die Parallelitäten zur Mittelmeerroute sind, glaube ich, eindeutig. Genauso auch wie der Migrationsdiskurs, der sich daran aufbaute, zwischen humanitären Standards und vielen auch engagierten Aktivistinnen und PolitikerInnen und auch Teilen der Gesellschaft, die dieses Sterben unerträglich fanden, und all jenen, die es populistisch ausschlachteten, die Angst vor dem Boat People schürten und vor Überfremdung warnten, sollte man die Praxis der unkontrollierten Migration nicht unterbinden. Die erste Idee, um dies zu erreichen, aus heutiger Perspektive geradezu handzahm, war die Menschen, die mit dem Gedanken spielten, sich auf den Weg zu machen, irgendwie davon zu überzeugen, das doch bitte sein zu lassen oder konkreter sie eben abzuschrecken. Millionen von Euro gab die australische Regierung daher aus, um Anti-Werbevideos zu produzieren, die vor den Gefahren der Überfahrt warnten. Erst waren es Horrorvideos mit Haien, Giftschlangen und Krokodilen mit weit aufgerissenem Maul, dann zeigte man die tödlichen Gefahren bei der Überfahrt. Hohe Wellen, Schiffe, die kenterten, Leichen, die auf dem offenen Meer trieben. Die australische Regierung schaltete Plakatkampagnen in den Fluchtländern und sie warnte auch schon damals, wer illegal versucht, nach Australien zu kommen, auf dem wartet kein neues Leben, sondern Abschiebehaft. Der Effekt dieser Kampagne allerdings war gleich null. Und schon das hätte eigentlich eine Lehre sein sollen, auch für Europa, dass die Motivation zur Migration und Flucht komplexer sind und existenzieller als nur der Wunsch nach einem ein bisschen besseren Leben. Die Menschen ließen sich nicht abschrecken von Haien und Wellen, sie machten sich trotzdem auf den Weg. Der alltägliche Schrecken ihres Lebens, Perspektivlosigkeit und die vage Hoffnung auf ein neues Leben blieben die stärkere Motivation. Also verschärfte Australien den Ton und auch die eigene Praxis. Nicht nur schiffte die Regierung ab Anfang der 2000er Jahre Menschen zurück in Richtung ihrer Heimatländer, machte sogenannte Pushbacks also zur allgemeinen Praxis, sondern auch der Kommandeur des australischen Grenzschutzes warnte damals, Zitat, wer Menschenschmugglern glaube und versuche sich auf dem Seeweg einzuschleichen, der werde gefasst und würde nie auch nur einen Fuß auf australischem Boden setzen. Und das ist auch für uns nicht unbekannt, die Migration wurde zunehmend kriminalisiert. Und im Zentrum stand dabei die sogenannte pazifische Lösung. Eine Idee, die bereits 2001 das erste Mal aufkam, aber spätestens ab den 2010er Jahren zum Kern der australischen Anti-Migrationspolitik wurde, bei der Bootsflüchtlinge abgefangen und während des Asylverfahrens in Drittstaaten inhaftiert werden. Eine damals direkte Reaktion auf die Ereignisse im August des Jahres 2001, als der norwegische Frachter MV Tampa 433 Bootsflüchtlinge auf dem Weg nach Australien rettete und danach von Australien mit militärischen Mitteln an der Einreise gehindert wurde. Das sorgte damals für nationalen und internationalen Aufschrei. Die konservative australische Regierung blieb allerdings uneinsichtig, das hatte sie politisch versprochen. Denn kein Illegaler sollte es eben mehr auf die Inseln schaffen. Aber die Blöße, dass man dafür offensichtlich sogar bereit war, das Militär gegen Unbeteiligte in Stellung zu bringen, die nur ihrer Hilfspflicht nachgekommen waren, ja, die wollte man sich jetzt auch nicht nochmal geben. Es musste also eine Lösung her, mit der man zwar ein restriktives Migrationsmodell umsetzen konnte, aber ohne konstant internationale Kritik auszulösen und nationale Debatten zu befeuern. Die Antwort? So einfach wie bekannt und seitdem von Europa einigermaßen erfolgreich nachgeahmt. Aus den Augen, aus dem Sinn. Die Migrantinnen und Flüchtenden durften Australien einfach nicht mehr erreichen. Und um dies zu erreichen, setzte auch Australien auf Kooperation. In dem Fall mit dem kleinen Inselstaat Nauru, der Asylsuchende für die Dauer der Bearbeitung ihrer Anträge unterbringen sollte, gegen Geld. Und zwar viel Geld. Und ähnliche Verträge folgten in den kommenden Jahren auch mit Papua-Neuguinea und einigen anderen, die nun ihrerseits auf Inseln wie Manus Lager für Offshore-Verfahren einrichteten. Danach vergingen 7 Jahre dieser Praxis, bis im Februar 2008 die damals neu gewählte Labour-Regierung die Offshore-Internierungslager auf Nauru und Manus schließen ließ. Dass sich Labour damals entschied, die Lager wieder zu schließen, hatte vor allem mit den Berichten über menschenunwürdige Behandlung in den Lagern zu tun und einem politischen Versprechen der Partei, das Problem daher irgendwie anderweitig in den Griff zu bekommen. Das Wie blieb die Labour-Regierung jedoch schuldig, und so nahm auch sie das Konzept der pazifischen Lösung 4 Jahre später stillschweigend einfach wieder auf. Inklusive der schon bekannten Lager. Und seitdem ist es quasi über die Parteien hinweg politischer Konsens in Australien. Ein Eingeständnis, dass es anders eben nicht gehen würde, wolle man verhindern, dass Menschen in Anführungsstrichen illegal nach Australien kommen. Und auch ein Verweis darauf, wie sich der allgemeine Migrationsdiskurs in der Zwischenzeit in Australien verschärft hatte. Ich denke, die Parallelen zu Europa müssen wir dabei nicht betonen. Schließlich haben fast alle Fraktionen in Europa in den vergangenen Jahren ähnliche Prozesse durchlaufen, in dem ehemals von einer Vielzahl als inhuman abgelehnte Ideen heute als politisch alternativlos verkauft werden. Oder wie ruft es einem Agnes Strack-Zimmermann gerade so schön von den Plakaten für die Europawahl entgegen? Migration steuern, sonst machen es die Falschen. Womit gleichzeitig nichts und irgendwie alles gesagt ist, es geht nicht um das Wie, sondern nur darum, dass es bloß nicht die Falschen tun, die nicht so gut darin sind, restriktive Antimigrationspolitik als humanistische Praxis zu verkaufen. Für Australien bedeutete das schon vor 10 Jahren in der Praxis, dass nun Militärschiffe der australischen Marine in den Gewässern zwischen Indonesien, Papua-Neuguinea und Australien patrouillierten. Mit der politisch ausgegebenen Aufgabe, sämtliche Boote mit Geflüchteten entweder zu stoppen und zurückzuschicken oder die Menschen in die auf Inseln ausgelagerten Lager zu verfrachten. Wobei längst nicht alle in den Lagern ankommen, denn oft, wenn die Schiffe nicht mehr seetauglich sind, auf denen die Geflüchteten kommen, dann werden die Insassen einfach in Rettungsboote gesetzt und wieder zurückgeschickt. Was man also in Europa noch versucht, unter die Decke zurückzuschieben, nämlich Pushbacks und das Aussetzen auf dem Meer, das ist in Australien genauso wie die Lagerhaltung lange schon etablierte Praxis. Und das australische Asylsystem existiert insofern zwar noch auf dem Papier, aber in der Realität spielt es schon lange keine Rolle mehr, dank Kooperation und einer Art Schutzring aus Lagern, die Australien vor all jenen abschirmen, die versuchen zu kommen. Und damit hat Australien offensichtlich erstmal erreicht, wovon europäische MigrationskritikerInnen nur träumen können. Maximale Kontrolle über Migration und Flucht. Bis zu einem Punkt, wo das Land den Regler so weit nach unten gedreht hat, dass gar keiner mehr ankommt. Das verkauft nicht nur eine australische Regierung nach der anderen als Erfolg nach innen, sondern hält es auch allen Kritikerinnen der Praxis entgegen. Denn schließlich habe man es damit nicht nur geschafft, Australien sicher zu machen vor der finanziellen und gesellschaftlichen Belastung der Menschen, die kommen. Nein, ganz im Einklang mit den Argumenten der Migrationswende-Befürworterin hier, habe man es damit auch geschafft, das Sterben auf den Meeren effektiv zu stoppen. Genau daran gibt es aber erhebliche Zweifel, und ich sage bewusst Zweifel, weil so genau weiß es einfach keiner. Und generell sind die Folgen der Asylpolitik quasi nicht durchschaubar. Was vor allem daran liegt, dass Australien ganz im Sinne seines Narrativs schon lange damit aufgehört hat, das eigene staatliche Handeln und die Folgen der Politik zu dokumentieren oder auch auszuwerten. Immer seltener meldet die Regierung, wie viele Schiffe vor der Küste gestoppt wurden und wie viele Personen sich an Bord befanden. Und es ist völlig unklar, wie viele Geflüchtete trotz Abschreckung versuchen, das Land zu erreichen. Dass es aber Menschen weiter versuchen und dabei auch sterben, dafür gibt es vielfach, sagen wir mal, Indizien, auch wenn sie keiner sehen mag. So berichtete ein ehemaliger Soldat der Royal Australian Navy schon Ende 2014 im australischen Fernsehen von kilometerlangen Leichenketten im Wasser und auch eine Soldatin berichtete, ein in Seenot geratenes Schiff habe man einfach untergehen lassen. Und viele Augenzeugenberichte dieser Art ließen sich anschließen, aber staatlich dokumentiert ist kaum einer davon. Schließlich ist es die von oben an das australische Militär weitergereichte Prämisse, Hauptsache keiner kommt an. Mit einer bewussten Leerstelle bei der Frage, was denn mit den Menschen, die es dennoch versuchen, eigentlich passieren soll. Sie sind quasi vogelfrei der undokumentierten staatlichen Willkür durch das Militär und die Küstenwache ausgesetzt. Wie viele Menschen starben, weil sie alleine gelassen wurden, bleibt daher völlig unklar. Genauso übrigens auch, ob es eine signifikante Verbesserung gab, Menschen durch maximale Abschreckung wirklich von der Überfahrt abzuhalten. Dass also keine Menschen mehr sterben würden, ist eine reine politische Behauptung, die vor allem auf die ehrlicherweise absolut lächerliche Argumentation zurückgeht, dass keiner mehr ankommen würde, sei ja schon der Beweis, dass es auch keiner mehr versuchen würde oder gar dabei sterben. Und dies rechtfertigt in der Folge die brutale Praxis der Lager für Geflüchtete auf den Inseln vor Australien, die Bürde, die man eben politisch tragen muss. Aber die ist inzwischen, auch wenn es der australischen Regierung sehr unlieb ist, wenigstens umfangreich dokumentiert. Schon allein, weil die Lager trotz der australischen Bemühungen, sich vom Recht abzuschirmen, immer wieder ein Fall für die Justiz geworden sind. In Australien wie auf den Inseln, auf denen die Menschen untergebracht werden. Zum Beispiel, als der australische Supreme Court urteilte, die Lager auf der Insel Manu seien nicht mit einer menschenwürdigen Unterbringung der Menschen im Einklang, die dort interniert wurden. Konkret ging es damals um knapp 2000 Menschen und insgesamt seit nun über 10 Jahren um eine Zahl von bis zu 6000 Menschen, die seitdem die pazifische Lösung Praxis geworden ist, insgesamt auf den Inseln festgehalten wurden und auch weiterhin werden. Und damit wir darüber nicht einfach hinweggehen und das einmal deutlich machen, nicht wenige Menschen, und jeder Einzelne ist einer zu viel, warten de facto seit über 10 Jahren in den Lagern auf eine Lebensberechtigung, die nicht kommt, weil keiner sie will. Nicht die Inselregierungen, wo die Lager stehen, nicht Australien und auch nicht die Länder, aus denen sie kommen. Und das allein bricht eigentlich schon eines der großen Versprechen, die mit den Lagern ursprünglich verbunden waren, nämlich alles nur eine Lösung auf Zeit. So lange, bis es eben keiner mehr versuchen würde. Dass aber inzwischen Menschen seit teils mehr als 10 Jahren ihr Leben in den Lagern fristen, ist schon der Beweis, dass zumindest die Strategie der Abschreckung nicht aufgegangen ist, genauso wie die groß angekündigte Ansiedlung der Asylsuchenden Papua-Neuguinea und sicheren Drittstaaten. Stattdessen haben sich in der Zwischenzeit auf den kargen, mit Stacheldraht und hohen Zäunen eingemauerten Inseln dauerhafte Elendslager gebildet, die mit allen internationalen Standards für Geflüchtete und den Menschenrechten selbst brechen und in denen Menschen auf unabsehbare Zeit unter haarsträubenden Bedingungen zusammengepfercht werden, ohne dass es einen Plan gäbe, was langfristig mit ihnen passieren solle. Offshore Processing nennt sich dann das Ganze im Behördensprech, nur von Process kann keinerlei Rede sein, außer vielleicht einem negativen, wenn es um den Lebensstandard der Menschen geht, die in den Lagern inhaftiert sind. Wie schrecklich die Zustände in Internierungslagern zum Beispiel auf der Insel Nauru waren, dokumentierten Akten, die dem australischen Guardian vorliegen, und darin ist die Rede von sexueller Gewalt gegen Kinder, Übergriffen und systematischer Vernachlässigung. Neben Willkür, sexueller Gewalt, systematischer medizinischer Unterversorgung und vielen anderen dokumentierten Menschenrechtsverletzungen ist es dabei vor allem die Perspektivlosigkeit, die diejenigen am meisten erschüttert, die einen Blick auf die Lager werfen konnten. Denn das Zwangsexil auf den abgelegenen Inseln und die Unsicherheit über das eigene Schicksal haben düstere Konsequenzen für die psychische Gesundheit der Asylsuchenden. Fast alle jemals Befragten schilderten Angstzustände, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Apathie und Verzweiflung seit der Zwangsüberstellung auf die Insel. Aktivistinnen beklagen daher auch schon lange eine, Zitat, Epidemie von Selbstverletzungen in den Insellagern vor der Küste Australiens und auch geleakte Regierungsunterlagen zeigen, dass manche Bootsflüchtlinge Gift schlucken, sich selbst mit Messern schneiden oder sich versuchen zu erhängen. Selbstmordversuche sind an der Tagesordnung. Und immer wieder kommt es auch zu den extremsten Formen der Selbstzerstörung, wie das Geflüchtete sich selbst anzünden. Der Bericht Island of Despair, Insel der Verzweiflung von Amnesty International, der sich auf monatelange Recherchen mit mehr als 100 Interviews auf den Pazifikinseln Nauru und in Australien stützt, eine unglaubliche Rechercheleistung, wenn man bedenkt, dass es für Beobachterinnen kaum möglich ist, sich Zugang zu den abgelegenen Inseln zu verschaffen, kommt da ja auch zu der Einschätzung, Zitat, auf Nauru unterhält die australische Regierung ein Open-Air-Gefängnis, das dazu ausgelegt ist, so viel Leid wie möglich anzurichten, mit dem Ziel, einige der verletzlichsten Menschen weltweit davon abzuhalten, in Australien Schutz zu suchen. Die australische Regierung wiederum nennt dies schlicht adäquat. Und auch wenn es von NGOs und auch westlichen Partnern immer wieder vehemente Kritik an dem Vorgehen gab und selbst die Gerichte im eigenen Land einzelne Lager als rechtswidrig einstuften und schließen ließen, wie zum Beispiel das in Nauru, hält die Praxis weiter an, weil Lager nie gänzlich geräumt werden und Geflüchtete nach Verstößen einfach in andere Lager verlegt werden. Das Grundproblem, da die Insel, die jetzt eigentlich nur als Zwischenlösung gedacht waren, aber niemand sich eingestehen will, dass sie längst zur Dauerlösung geworden sind, hat man den Mangel an Strukturen, um das Leid auf den Inseln kontinuierlich aufzulösen, über Drittstaatenlösungen zum Beispiel und Ansiedlungen, systematisch ignoriert. Denn sowohl Nauru als auch anderen Inseln hatte man eigentlich versprochen, dass die Geflüchteten früher oder später verlegt würden. Papua-Neuguineas Regierung wurde durch ein Urteil des obersten Gerichtshofs sogar verpflichtet, die Einrichtung auf der Insel Manus rasch wieder zu schließen. Doch in der Praxis blieb völlig unklar, was dann mit den Menschen passieren soll, die in ihnen festsitzen. Das Geld für die Lager und die Unterbringung hat man gerne genommen, doch dauerhaft aufnehmen, die Menschen zu Bürgern der Insel machen, will man nicht. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn es mangelt auf den Inseln an all den Strukturen, die es bräuchte, um sie zu integrieren in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt, sind Papua-Neuguinea und erst recht kleinere Inselnationen doch weiterhin bitterarm und wirtschaftlich schwach. Angesichts dessen selbst die Aufgabe von Aufnahme und Versorgung zu übernehmen, die Australien nicht leisten will, stößt daher auf wenig Gegenliebe aus der lokalen Bevölkerung. Auch ihnen wäre am liebsten, die Geflüchteten würden wieder verschwinden, als zur Konkurrenz im eigenen Land, um Jobs zu werden. Doch genau das gestaltet sich in der Praxis eben schwierig. So haben Drittstaaten wie die USA oder auch Kanada in den vergangenen Jahren immer wieder hunderte Menschen aufgenommen, doch auch diese Praxis folgte eher Willkür. Die Verfahren sind sporadisch und gänzlich auflösen können sie die Lager nicht, zumal sich darüber auch eher ein perfides Tauschsystem entwickelt hat. Die USA nehmen also Geflüchtete aus Australien auf, die wiederum aus den USA, und am Ende ist niemandem der Betroffenen geholfen, sie lernen nur mal ein neues Lager kennen. Damit genau das nicht passiert, waren eigentlich mal die groß angekündigten Deals mit anderen Ländern gerade in Asien angedacht, wozu zum Beispiel Kambodscha gehörte. Australien zahlte dem korrupten Regime dort umgerechnet 27 Millionen Euro, damit es in einem ersten Schwung 1000 Bootsgeflüchtete aufnehmen sollte. 15.000 Dollar Starthilfe, freie Unterkunft, eine Gesundheitsversicherung, Sprachkurse und eine Ausbildung sollten die Geflüchteten erhalten, wenn sie bereit waren, auf ihren Asylanspruch in Australien zu verzichten und sich stattdessen ein neues Leben in Kambodscha aufzubauen. Ein anscheinend wunderbares Modell also, nicht nur um Menschen ohne Protest wieder loszuwerden, sondern auch glaubhaft zu vermitteln, dass sie nun an einem anderen Ort eine Perspektive finden würden. Das lässt allerdings die politische und auch wirtschaftliche Realität in Kambodscha völlig außer Acht. Denn nicht nur gehört Kambodscha mit einem Pro-Kopf-Einkommen von rund 1000 US-Dollar im Jahr selbst zu den ärmsten Ländern Asiens, und weil sie in ihrer Heimat keine Perspektive sehen, arbeiten hunderttausende Kambodschaner teils illegal im benachbarten Thailand, sondern Oppositionelle klagen derweil auch über die Repressalien des seit drei Jahrzehnten autoritär herrschenden Machthabers Hun Sen. Sicher ist Kambodscha insofern sicherlich nicht, weder vor staatlicher Repression noch wirtschaftlich. Und dementsprechend gering war auch die Begeisterung unter den Geflüchteten, damals auf das Angebot einzugehen. Nur wenige erklärten sich bereit, ihren Schutzanspruch aufzugeben und nach Kambodscha zu ziehen. Sie trauten den Versprechen nicht und spätere Untersuchungen von Menschenrechtsorganisationen gaben dem Misstrauen letztlich recht. Denn das kambodschanische Regime machte im Verbund mit Australien zwar große Versprechen, verschleppte aber in der Folge systematisch die Auszahlung von Geld und die Angebote zu Aus- und Weiterbildung. Die allermeisten derjenigen, die gingen, waren in dem Land angekommen, wie die Kambodschaner selbst, ohne Mittel und ohne Sprachkenntnisse, auf sich selbst angewiesen. Und auch für Australien brachte das Modell letztlich keinerlei befriedigende Dauerlösung mit sich. Sondern die tatsächliche Anzahl der Geflüchteten, die nach Kambodscha umgesiedelt waren, war wohl erschütternd gering. Die genaue Zahl ist dabei nicht bekannt, aber schon das kann man ja als Indiz sehen dafür, dass es wohl nicht so lief wie erhofft. Von den angedachten 1000 Umsiedlungen, die ja eigentlich auch nur einen Startpunkt markieren sollten, ist Australien zumindest weiterhin weit entfernt. Schätzungen gehen vielmehr eher von unter 100 Menschen aus, die man darüber tatsächlich wieder losgeworden ist. Und noch bevor der letzte Deal überhaupt umgesetzt ist, hat auch das kambodschanische Regime schon wieder davon Abstand genommen, es weiter auszubauen. Denn die Frustration und der Protest in der verarmten eigenen Bevölkerung sind die paar Millionen, die Australien zahlt, schlicht nicht wert. Dass Australien allerdings Alternativen findet, scheint auch eher unwahrscheinlich, denn die allermeisten Länder sind nun mal nicht bereit, sich einspannen zu lassen als unbegrenzte Auffanglager für Geflüchtete aus aller Welt, die eigentlich nach Australien wollten und selbst wenn, das Beispiel in Kambodscha zeigt auch, tatsächlich einen verlässlichen Austausch zu arrangieren, scheitert schon an den ersten 1000 Geflüchteten. Währenddessen schieben sich Papua-Neuguinea, andere Inselnationen und Australien gegenseitig die Verantwortung für die desolaten Zustände in den Lagern zu. Was in der Praxis bedeutet, dass nie irgendjemand für irgendwas Verantwortung übernimmt und gerichtliche Entscheidungen ihre Wirkkraft verlieren zwischen den verschiedenen Instanzen und Nationen. Denn Papua-Neuguinea zum Beispiel hat die Flüchtlingskonvention nur unter Vorbehalten unterzeichnet und garantiert grundsätzlich keinen Zugang zur Arbeit, zur Bildung und die Bewegungsfreiheit. Wogegen australische Gerichte herzlich wenig ausrichten können. Letztlich garantiert also niemand Rechtssicherheit, Kontrolle oder Lebensstandard der Menschen im Einklang mit dem internationalen Recht. Und genau so soll das dann wohl auch sein, denn schließlich war das von Anfang an absehbar und sollte inzwischen auch den wohlwollendsten Betrachtern eigentlich als unhaltbare Praxis bewusst geworden sein. Besonders absurd daran, Australien hat Millionen von Dollar dafür gezahlt, dieses System zu etablieren und am Laufen zu halten. Gemäß dem Australian National Audit Office verschlingen die Offshore-Zentren auf den Inseln Nauru und Manus in Papua-Neuguinea jährlich mehr als 573.000 australische Dollar pro Person. Umgerechnet ca. 240.000 Euro. Fast eine Viertelmillion Euro also pro Jahr und Mensch. Das ist es sich Australien wert, dass bloß keiner von den Menschen in den Lagern in ihr heimisches Sozialsystem, geschweige denn in den Arbeitsmarkt einwandern. Und ein Großteil des Geldes fließt dabei nicht mal direkt an die Aufnahmeländer, sondern vor allem die externen Betreiber der Lager, allen voran den lokalen Ableger eines amerikanischen Gefängnisbetreibers, mit dem Australien einen Vertrag zur Unterhaltung der Lager von umgerechnet schwindelerregenden 270 Millionen Euro geschlossen hat. Und hinzu kommen noch die Kosten der Abfangoperationen der Küstenwache, die angeblichen Zahlungen an Schlepper im Gegenzug für ihre Rückkehr nach Indonesien und die Millionen an Euro, die Australien für die Aufnahme einer Handvoll Flüchtlinge aus Nauru an Kambodscha überwiesen hat. Alles zusammengenommen hat dieses Modell Australien über das vergangene Jahrzehnt wohl einen Betrag von um die 10 Milliarden Dollar gekostet. Und das ganz bewusst, obwohl der Großteil der Menschen, die kommen, berechtigte Gründe hatte, in Australien Asyl anzumelden und sich bei ihnen keinesfalls um in Anführungsstrichen Wirtschaftsflüchtlinge handelt. Denn die allermeisten der registrierten Geflüchteten kamen aus Staaten wie Sri Lanka und dem Iran, Länder, dessen Regime schwere Menschenrechtsverletzungen begehen und dementsprechend hatten schon bevor die restriktive Praxis überhaupt in Kraft trat, fast 90% der Bootsgeflüchteten, die nach den Strapazen das australische Territorium erreichten, ein Recht auf Asyl. Aber darum geht es ja auch nicht. Ja, man muss es so deutlich sagen. Das australische Modell ist eines, das Migration und Flucht als Ganzes unterbinden soll. Koste es, was es wolle, sowohl an tatsächlichem Geld als auch an menschlichen Kosten. Aber selbst wenn man die menschlichen Kosten dieser Politik außer Acht lässt, spätestens der gigantische finanzielle Aufwand entlarvt das Modell, das als rationaler und realistischer, ja gar vernünftiger Umgang mit der Migrationsfrage auch aus Europa gefeiert wurde, als das genaue Gegenteil. Nämlich populistische Traumtänzerei, die kaum eines ihrer hochgesteckten Ziele erreicht und sich auch gar keine Mühe macht, die eigene Praxis zu evaluieren. Ob die Abschreckung wirklich funktioniert, weiß niemand, da Australien Migrationsströme kaum erfasst. Ob das Geld vielleicht nicht besser investiert wäre, wenn man es nutzen würde, um Menschen einen Start in ein neues Leben zu ermöglichen und Teil der australischen Gesellschaft zu werden, hat nie jemand überhaupt gefragt. Und dass man mit der aktuellen Praxis vor allem den allerbedürftigsten Schutz verwehrt, anstatt ihn zu stärken, das lässt eine australische Regierung nach der anderen einfach hinten runterfallen. Hauptsache, man muss die australische Gesellschaft nicht mit der Realität konfrontieren. Hauptsache, die schwarze Null steht und niemand erreicht mehr Australien. Die geradezu plakative Ironie dabei: Australien hat vor 60 Jahren durch seine Unterschrift das Inkrafttreten der UN-Flüchtlingskonvention überhaupt erst ermöglicht und nun verletzt es selbst schamlos internationales Recht und ermutigt auch andere Länder dazu, dasselbe zu tun. Länder wie zum Beispiel Großbritannien, die mit der Übernahme des Modells selbst internationales und europäisches Recht brechen oder sich gleich ganz daraus verabschieden, indem sie nationales Recht umschreiben und internationale Standards und Gerichte einfach als, Zitat, ausländische Instanzen ignorieren. Dabei geht für Großbritannien und erst recht für Kontinentaleuropa in einem noch viel größeren Maße als für Australien, dass das Modell eigentlich schon jedem gefühllosen Buchhalter als völlig bekloppt erscheinen muss. Denn auch Großbritannien lässt sich seinen neuen Deal mit Ruanda hunderte Millionen von Pfund kosten. So schätzt die Aufsichtsbehörde für öffentliche Aufgaben in Großbritannien, dass der Deal das Land ca. 540 Millionen Pfund, also knapp 626 Millionen Euro, kosten wird. Und das lediglich, um die ersten 300 Migrantinnen und Migranten abzuschieben. Also fast 2 Millionen Pfund pro Person, ganz zu schweigen von den personellen Kosten an Hunderten von SachbearbeiterInnen und RichterInnen, allein um die ganzen Klagen zu bearbeiten, die mit dem Modell fraglos verbunden sein werden, und all jenen Beamten, die in der Zukunft wohl hauptsächlich damit betreut sein werden, Asylsuchende zu beobachten und entsprechende Charterflüge zu buchen. Alles nur, um Stärke und politische Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Aber zumindest in dieser Hinsicht liefert die Regierung Sunak. Kaum war das Gesetz auf den Weg, da setzte sich die populistische neue Antimigrationsmaschine auch schon in Bewegung. Und auf Twitter und in nationalen Medien präsentierte das britische Innenministerium stolz, eine Woche nach Verabschiedung, wie Beamte und Polizistinnen an Türen von unliebsamen Migranten klopften, sie in Gewahrsam nahmen und in Richtung Flughafen fuhren. Wozu man sagen muss, dass bisher noch niemand ausgeflogen wurde, weil sich wahrscheinlich auch Großbritannien nicht so ganz sicher ist, wann man sich jetzt trauen sollte, sich erneut mit den europäischen Gerichten anzulegen. Betonung liegt hier allerdings generell auf Handlungsfähigkeit demonstrieren, denn die Videos mögen vielleicht bei dem einen oder anderen wechselmütigen, rassistisch motivierten oder vielleicht auch nur uninformierten, aber besorgten potenziellen Wechselwähler für neue Tory-Sympathiepunkte gesorgt haben, aber auch hier entlarvt der blanke Blick auf die Zahlen und der Vergleich mit Australien das Handeln als reine Symbolpolitik. Als Australien sein Modell der Inselinternierung auf den Weg brachte, ging es de facto um 4.000 Menschen. Und selbst zur absoluten Hochphase 2013 erreichten nur knapp 20.000 Menschen Australiens Küsten. Aber wie schon zu Anfang angerissen, allein vergangenes Jahr erreichten allein 30.000 Menschen Großbritannien, also das Hundertfache an Menschen, die man nun hofft, über den Deal mit Ruanda wieder loszuwerden. Und allein das kostet das Land ja bereits knapp eine halbe Milliarde Pfund. Ihr könnt ja mal kurz überschlagen, was es kosten würde, diesen Deal auf 30.000 Menschen auszuweiten. Mir war die Zahl ehrlicherweise zu groß, um sicherzugehen, dass ich sie hier fehlerfrei wiedergebe, aber ich glaube, es erschließt sich auch so, worauf ich hinaus will. Aber letztlich geht es ja auch nicht darum, die Menschen, die Großbritannien erreichen, alle nach Ruanda abzuschieben, sondern um Abschreckung. Ob das dann wirklich den erhofften, umfassenden Erfolg bringen wird, erscheint mit Blick auf Australien zumindest mal fraglich, aber zumindest einen Effekt hat die Abschreckung schon jetzt. Nämlich einen sich in den vergangenen Wochen bereits zuspitzenden Streit zwischen Irland und Großbritannien, ausgelöst dadurch, dass angesichts der neuen Asylverschärfung in Großbritannien immer mehr Menschen versuchen, nun über Nordirland aus dem Land zu flüchten, um Schutz in einem EU-Land mit höheren Asylstandards zu finden. Zwischen Mai 22 und April 23 kamen bereits mehr als 140.000 Menschen in Irland an, so viele wie seit 16 Jahren nicht mehr. Glaubt man der irischen Regierung, dann geht der aktuelle Migrationsanstieg vor allem auf die britischen Verschärfungen des Asylrechts zurück. Rund 80% der Geflüchteten würden aktuell nämlich über die nordirische Grenze ins Land kommen. Nicht verwunderlich, denn an der Grenze zwischen Irland und Nordirland gibt es auch nach dem Brexit keine Kontrollen, um nach dem jahrzehntelangen Nordirland-Konflikt keine neuen Spannungen anzuheizen. Die irische Regierung will die Grenze aber nachvollziehbarerweise nicht einfach schließen, die Menschen alle aufnehmen will sie aber auch nicht. Viel lieber würde sie sie zurückschicken, momentan gibt es dafür allerdings keinerlei gesetzliche Regelung, aber der Druck, eine Rückführungsvereinbarung mit Großbritannien auf den Weg zu bringen, steigt in dem Land von Tag zu Tag und die Regierung reicht diese Forderung auch offensiv in Richtung englische Regierung weiter. Wenig verwunderlich zeigt wiederum Sunak an einer Art Rückführungsvereinbarung zwischen Irland und Großbritannien keinerlei Interesse. Die Zunahme der Migrantinnen, die aus Großbritannien nach Irland kämen, sei ja vielmehr ein Beleg dafür, dass seine umstrittene Ruanda-Politik einwandfrei funktioniere. Und Sunak schloss daher auch gleich in einem Interview mit dem Sender ITV an, Zitat, wir werden keine Rückführung aus der EU über Irland akzeptieren. Wenn die EU auch keine Rückführung nach Frankreich akzeptiert, woher illegale Migranten nach Großbritannien kommen. Was, sind wir ehrlich, irgendwie fair ist, aber im Big Picture vor allem wieder ein Schlaglicht wirft auf das europäische Grundproblem mit Migration und Asyl. Und das sind weniger die Menschen selbst, die man wohl mit weit geringeren Kosten als Abschiebepartnerschaften versorgen und einbinden könnte, sondern der innereuropäische Unterbietungswettbewerb, der lieber noch die bekloppteste und teuerste nationale Kampagne befördert und schutzbedürftige Menschen wie Atommüll behandelt, den man bloß nicht vor der eigenen Haustür lagern will, sondern lieber bei den Nachbarn, bevor man sich im Rahmen einer gesamteuropäischen Verteilungslösung mitverantwortlich machen würde. In der Folge ist die Abschreckung des einen die Verantwortungsverschiebung an den anderen und immer so weiter. Und das treibt eine europäische Asylrechtsverschärfungsspirale an, die mit dem Ruanda-Gesetz ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht hat, aber wohl noch längst nicht ausgedreht ist. Und angesichts dessen scheint es auch nur logisch, dass wenn keine innereuropäische gemeinsame Lösung zu erreichen ist, Europa und Großbritannien als Vorreiter sich zunehmend darauf geeinigt haben, dann eben eine gemeinsame Linie, wenn man so will, an außereuropäischen Lösungen zu finden über die Drittstaaten-Deals mit Ländern wie Ruanda. Und dementsprechend haben PolitikerInnen von CDU und FDP im Zuge der Verschärfung in Großbritannien auch gleich wieder die eigenen populistischen Antimigrationskampagnen angeworfen. Von Philipp Dürr über Jens Spahn bis Friedrich Merz hieß es, man schaue mit großem Interesse auf Großbritannien und schloss direkt auch die Forderung nach eigenen Drittstaatenlösungen an. Aber dann natürlich alles im Rahmen mit europäischem und internationalem Recht. Zwinker, zwinker. Denn dass man selbst enormen politischen Druck aufbaut, Staaten, die nicht sicher sind, dennoch zu solchen zu erklären, das versteht sich natürlich auch von selbst. Die Hoffnung, trotz dem mahnenden Beispiel Australien, über die Drittstaaten eine verlässliche Lösung zu finden, scheint weiter groß. So hat die CDU die Drittstaatenlösung gerade auch erst als präferiertes Migrationsmodell in ihr Grundsatzprogramm aufgenommen. Dass dies allerdings die Probleme der innereuropäischen Verständigung und letztlich auch das von Flucht und Migration löst, scheint quasi ausgeschlossen, für Europa noch mehr als für Großbritannien. Denn natürlich potenzieren sich mit Blick auf Europa all die Faktoren, die schon für Australien und Großbritannien gelten. Europa ist keine Insel, sondern verfügt über tausende Kilometer See- und Landgrenzen, die es gänzlich verriegeln müsste. Zudem müssten Deals in viel umfangreicheren Maße geschlossen werden, die nicht nur Kosten ins Bodenlose ausufern lassen würden, sondern vor allem auch die funktionierende Kooperation mit einer Vielzahl von bereitwilligen Drittstaaten voraussetzen würde, die aktuelle Deals geradezu lachhaft erscheinen lassen würden. Vermutlich müsste man sogar eine eigene europäische Abschiebefluggesellschaft aufbauen, ganz zu schweigen von dem behördlichen Aufwand, die Abschiebung rechtssicher und verlässlich durchzuführen. Und trotzdem hätte man dann noch nicht mal die Frage geklärt, wer denn nun in welchem Maße von den Nationalstaaten zuständig sei und die gewaltigen Kosten trage. Denn nicht umsonst ist die Drittstaatenlösung bisher vor allem ein nationaler Plan, denn Koordinierung und Verteilung zwischen den europäischen Staaten würde er trotzdem voraussetzen, sollte das Modell für ganz Europa gelten. Und das ist der entscheidende Punkt, der hier diesem Podcast im Mittelpunkt stehen soll, es würde letztlich auch bedeuten, egal ob für Deutschland oder für Europa, dass Europa Australien auf seinen Weg der Abwicklung internationaler Standards, des Völkerrechts und der Menschenrechte folgen müsste. In Australien kommen vor allem deshalb keine Menschen mehr an, weil die Politik, die die Visa erteilt hat, sie davon gezielt abzuhalten, gerade auch durch die Legalisierung von Pushbacks. Diese Rückführung von Booten, auch wenn sie effektiv ist, verstößt eindeutig gegen internationales Recht. In Australien herrscht diesbezüglich eine außergewöhnliche Lage. Das Land hat nämlich keinen verbindlichen nationalen oder regionalen Menschenrechtsvertrag abgeschlossen und auch eine gesetzliche und verfassungsrechtliche Charta der Menschenrechte gibt es in Australien schlicht nicht. Dieses Vakuum lässt die Praxis also überhaupt erst zu. Im Gegensatz dazu ist es allerdings ein Rechtssystem mit verbindlichem Menschenrechtsschutz und völkerrechtlichen Verpflichtungen, wie in den meisten europäischen Ländern, schlicht nicht möglich, eine solche Politik im Einklang mit dem Gesetz umzusetzen. In Europa, wo die Europäische Menschenrechtskonvention gilt, ist es also eigentlich grundsätzlich keine Option. Theoretisch wäre es zwar trotzdem möglich, Offshore-Verfahren im Einklang mit dem internationalen Recht und den Menschenrechtsstandards einzuführen, doch würde dies dann auch die von den Regierungen beabsichtigte Abschreckungswirkung letztlich wieder untergraben. Der Plan geht eben nur dann in Anführungsstrichen auf, wenn man seine Grenzen mit allen rechtlichen und physischen Mitteln verteidigt. Wenn man hingegen das Völkerrecht achtet, dann verbietet sich eigentlich auch eine Praxis der unmenschlichen Abschreckung von Asylsuchenden, so einfach wie eindeutig. Und selbst ein Austritt aus der Europäischen Menschenrechtskonvention oder anderen Menschenrechtsverträgen würde nicht ausreichen, um die Staaten von ihrer Verantwortung zu entbinden. Das zeigt auch die Entscheidung des Supreme Court im Fall Ruanda. Der Grundsatz der Nichtzurückweisung ist ein völkerrechtlicher Grundsatz und in dieser Hinsicht nicht verhandelbar. Aber, und das müssen wir hier zum Ende anerkennen, es wäre zu leicht, sich argumentativ einfach auf das Recht zurückzuziehen und zu hoffen, Europa werde sich schon daran halten. Denn Europa hat nun mal in den vergangenen Jahren vieles in der Migrationspolitik zur Tatsache gemacht, was lange ausgeschlossen oder sogar geächtet wurde. Und Großbritannien hat darüber hinaus als Präzedenzfall gerade erst vorgemacht, wenn man will und die Mehrheit hat, lässt sich das Asylrecht effektiv unterminieren. Und das wird auch wieder eine Debatte über ähnliche Modelle in Deutschland befeuern. Dass es das tut, konnte man die letzten Wochen schon sehen. So sind zum Beispiel auch drei CDU-PolitikerInnen zusammen mit dem Migrationsforscher Gerald Knaus nach Ruanda geflogen, um sich dort die Situation anzuschauen und kamen mit der großartigen Nachricht zurück, Ruanda is ready, ja, wir können jetzt auch loslegen. Umso wichtiger sich also auch zu fragen, was das denn nicht nur für Europa bedeutet, sondern auch diejenigen Staaten, mit denen Deals geschlossen werden, also zum Beispiel Ruanda und den Menschen, die dort landen. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Ihr könnt diesen Podcast finanziell unterstützen über die unten angegebene Bankverbindung, PayPal oder auch steadyhq.com/neben der Spur. Alles, was ihr dafür braucht, findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank.